Diese Blockbuster-Folge kann man gut aufteilen. Nutze die Timecodes und gönn dir, du fleißiges Arbeitstier. Film ab.
Willkommen bei Viben mit Visi, Film Talk.
Oh, wow.
Willkommen bei der allerletzten Filmfolge des Jahres. Heute mit einem Special Guest, der schon mir geholfen hat bei einer großen Kanye West Donda Review. Der gute Mann ist natürlich auch Filmexperte vom Dienst. Und ich freue mich, dass wir zum ersten Mal über Filme sprechen können. Eine Leidenschaft, die wir wirklich, wie kaum zwei andere teilen in dieser Instagram-Twitter-Welt. Jakob, mein Lieber, schön, dass du wieder da bist.
Dankeschön. Danke, dass ich hier sein darf. Und diesmal hoffentlich sogar mit ordentlicher Audioqualität.
Wir haben ein paar Vorkehrungen getroffen, dass es diesmal nicht klingt, als wäre es mit einer, einer Kartoffel aufgenommen worden. Deswegen.
Ja.
Schön. Ja, ich hoffe, das kommt als verspätete Bescherung zu euch. Wir hatten das länger geplant. Es gab ja auch Vorschläge und ich bin tatsächlich auch offen dafür. Ist natürlich eine Zeitfrage, aber es gab Vorschläge, dass wir uns nicht mehrmals im Jahr treffen und so ein bisschen immer wieder unsere filmischen Sichtungen da analysieren und besprechen. Aber heute möchten wir eigentlich das Filmjahr 2021 Revue passieren lassen. Zum einen natürlich Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind, sei es auf den Plattformen oder sei es in den Kinos, aber natürlich auch über Filme aus allen Epochen und Ländern sprechen, die wir dieses Jahr geguckt haben. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, die sollen ein bisschen als Orientierung dienen, aber eigentlich machen wir heute ein ganz entspanntes, vorweihnachtliches Get-Together. Das ist so wie die letzte Stunde vor Weihnachten in der Schule, wo eigentlich gar nichts mehr läuft. Die Lehrerin hat Kekse mitgebracht und alle chillen und vielleicht wird noch Shrek Teil 2 geguckt. Also so soll heute die Folge ablaufen und wir haben uns ein bisschen vorbereitet, aber ich habe Spaß zu entdecken und zu hören, was du mir zu sagen hast. Ich habe mir als Orientierung erstmal genommen, weil mich das persönlich interessiert. Wie viele Filme hast du dieses Jahr eigentlich geguckt?
Mein Letterboxd, die großartige Film-App, sagt 212 dieses Jahr. Aber da sind ein paar Kurzfilme dabei, also nicht ausschließlich Spielfilme. Ein paar Serien, aber also wirklich so drei oder so. Bei Serien kann man da eigentlich nicht so eintragen. Das heißt, am Ende kommen wir wahrscheinlich bei so 185, 190 Filmen raus.
Geisteskrank. Du hast mich auf jeden Fall in der Pfeife geraucht, ja. Letterboxd ist nicht akkurat, ich habe das nämlich noch verglichen. Ich logge nämlich alle Filme auch noch nebenbei bei IMDb. Das ist einfach, ist einfach so eine Sache, die hat sich, damit habe ich vor Jahren angefangen und jetzt damit aufzuhören wäre nicht okay. Letterboxd sagt mir tatsächlich gerade nur 60 Filme, was mich ein bisschen, also was heißt nur jetzt für die Leute, die jetzt nicht so mega drin sind, die gucken ihre 10 Filme und sind happy, aber ich bin bei 70. Ich glaube aber laut Letterboxd, wenn ich richtig, laut IMDb, wenn ich richtig gezählt habe, bin ich da so um die, ja, 83, 84, aber es sind immer noch 100 weniger als bei dir.
Ja, ich hatte eigentlich mir vorgenommen, 365 zu schauen, also wirklich so für jeden Tag einen Film, mehr oder weniger, zumindest mit Kurzfilm zusammen, also 365 Einträge, aber da bin ich auch, also was das angeht, bin ich grandios gescheitert.
Und man muss ein bisschen aufpassen, ob nicht so ein bisschen der Konsum nur, dass es nicht so Konsum des Konsumwillens wird, weißt du?
Genau deswegen, aber das ist auch der Grund, warum ich dann, also wenn ich keine Lust hatte, irgendwas zu gucken oder irgendwie nicht die Muße oder sonst was, dann habe ich es halt auch nicht gemacht und nicht nur einen Film schauen, um einen Film zu schauen, sondern also ich habe die Filme noch immer mit Begeisterung oder Interesse geschaut.
Ja.
Außer natürlich, sie waren scheiße. Aber
sag doch einfach, dass du Student bist.
Ja.
Lump. Nein, also
Lump bin ich.
Du Lump mit viel Zeit für Filme.
Ja.
Würdest du sagen, dass es ein gutes Filmjahr war?
Da habe ich gestern drüber nachgedacht, weil ich habe gar nicht so viele Releases aus 2021 gesehen und dann vor allem so größere. Also so die Festivalfilme habe ich alle noch nicht in die Hände bekommen. Mhm. Aber ich denke, es gibt effektiv keine schlechten Filmjahre. Also, weil jedes Jahr gibt es so viele interessante und kreative Sachen. Mir würde jetzt wirklich kein Jahr einfallen, wo ich keinen Film rausgesehen habe, wo überhaupt nichts dabei war. Und desto mehr, desto breiter irgendwie dein Wissen ist, was Film angeht, und irgendwie desto offener du bist, dann hast du halt auch irgendwie den ungarischen Berlinale-Gewinner, der super ist oder so.
Ja, 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 stimmt, na klar.
So, aber es ist kein Außergewöhnliches.
Ja, da gehe ich mit, natürlich. Aber ich glaube, das hat auch mit der aktuellen Zeit zu tun, mit Corona, ja. Mit alle Sachen werden verschoben. Ich meine, wir haben einen Bond bekommen, den wir eigentlich hätten schon Anfang 2020 bekommen sollen.
Ja, fast vor 2 Jahren, glaube ich.
Fast vor 2 Jahren eigentlich. Der Film war ja schon längst fertig, und diese ganzen Verschiebungen und Sachen, die vorenthalten werden, und es macht es sehr, sehr schwierig. Ich habe mich so gefreut, dieses Jahr wieder ins Kino gehen zu können, habe es auch genutzt, aber viel weniger als ich es gewollt hätte, weil gerade im Herbst ist immer diese Oscar-Season, da kommen immer so ein bisschen die interessanten großen Filme, und jetzt bei mir, jedenfalls gerade hier in Sachsen, Kinos sind erstmal bis auf unbestimmte Zeit zu. Ich kann mir nichts ansehen. Ich wollte House of Gucci gucken. Ich wollte den neuen Spider-Man-Film gucken. Die Reihe hat mir tatsächlich von allen Marvel-Filmen am besten gefallen, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, die haben den Humor hinbekommen. Und es war angenehm, und ich war wirklich, es waren Charaktere, bei denen ich mitgeführt habe, nicht so wie bei den anderen. Die waren mir relativ egal. Und hat mich sehr gefreut. Das kann ich jetzt auch nicht gucken. Ich hoffe, ich kann ein bisschen cheaten, und wenn ich meine Oma in Polen besuche, kann ich da ins Kino, in mein Lieblingskino rein, weil die haben alles. Auch nicht synchronisiert, zum Glück. Aber ja, ich habe viele Sachen, die ich sehen wollte, nicht machen können oder nicht gucken können im Kino. Und ich habe mir eine Liste gemacht mit Releases aus diesem Jahr, jedenfalls in Deutschland, die ist sehr, sehr dünn.
Ja.
Also sind schon einige große Sachen drauf, aber nicht viele Filme. So.
Im Kino habe ich auch fast gar nichts gesehen. Das liegt einerseits an meiner, also wo ich mich befinde. So, ich bin in Siegen. Und wenn jetzt irgendwer, der das hier hört, auf die Seite vom Sinister Siegen, dem einzigen Kino in der Umgebung, geht, dann ist das halt wirklich nur die Hollywood-Blockbuster 100-Millionen-Grenze, das Line-Up. So, und dann läuft da auch House of Gucci, aber ganz ehrlich, der interessiert mich einfach gar nicht. So, Ridley Scott,
der ist schon mies unsympathisch, sorry, das muss man auch mal sagen, ne? Aber
ja, aber auch sonst so ist.
Also, das mich ist hat so ein der Film auch nicht interessiert, aber ich jetzt gerade, wo ich auch diese paar Szenen gesehen habe, wie komplett wahnsinnig und grauenvoll Jared Leto dort spielt.
Ja, was mich am meisten interessiert.
Der macht dort den Super Mario. Oh, ich sehe not possible. Und ich muss das einfach gucken, so, weißt du?
You wanted to make me cry. Nobody has ever said that to me. Nobody.
Das ist irgendwie mittlerweile.
Ja, aber weißt du, das sind dann so Filme, ich kann sogar umsonst ins Kino, weil ich ja sogar im Kino arbeite. Aber noch nicht mal das ist es mir wert. Also, ja. So, den Spider-Man werde ich mir auch anschauen, auf jeden Fall, obwohl mich auch gerade der Hype, ich bin da ein bisschen anfällig für, ein bisschen upturned, obwohl
ja,
auch die Spider-Man-Reihe.
Ist übertrieben, ja, aber ich irgendwie.
Die Spider-Man-Reihe ist auch eine der besten im Marvel Cinematic Universe, würde ich behaupten. Ich finde auch Tom Holland sehr gut als Spider-Man, der passt.
Ja, ja. Ich bin ich muss zwar Team Toby sein, aber ich mag Tom.
Dieses Statement entspricht nach den jüngsten Aussagen von Tom Holland über Scorsese nicht mehr der Wahrheit. Du Blender, wachst bald auf.
Ja gut, die profitieren natürlich auch von diesem Partner-Hype hier, er und Zendaya und
ja, aber auch das ist sowas, das beeinflusst mich nicht großartig. Ich finde, der ist irgendwie jung, dynamisch, also der passt da ganz gut rein, die haben den gut rausgearbeitet.
Ich gehe eigentlich nur für Marisa Tomei in die Filme.
Ah, guck mir
die
an. Aha. Ja, also, ein Connoisseur also.
Ich bin ein Connoisseur. Nee, ich wollte auch noch mal drauf eingehen mit diesem gutes Filmjahr. Für mich war es ein gutes Filmjahr bezogen auf die Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe.
Ja.
Denn ich habe irgendwie dieses Jahr, wie sagt man, nicht die Reißleine gezogen, aber doch, ich habe mir gesagt, ich werde einen Haufen von Classics sehen, die bei mir so ein bisschen auf der Watchlist verstauben, die eigentlich, die du gesehen haben musst. Und wenn ich die Zeit habe, manchmal ist das so, du hast den Film sogar da, sogar schon als physische Edition, du hast die Blu-ray von dem verdammten Bergmann-Film, warum guckst du ihn nicht? So, naja, mache ich dann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, immer diese Ausreden, weil du entweder müde bist oder du hast Angst, dass dich, was weiß ich, ein intellektuelles Werk überfordert. So, man kennt das. So, man nimmt dann manchmal so ein bisschen, ja, ich gucke jetzt doch lieber, keine Ahnung, die sprechenden Hunde Teil 3 oder so. Weißt du? Und
ich hab dieses Jahr... Was ich habe da hinten eine ganze Box mit DVDs, die ist wirklich riesig und ich habe noch keine DVD davon geguckt. So, ich gehe mal auf irgendeine Streaming-Seite und schaue, was es da gibt oder so und schaue mir das da an. Ja. Und irgendwie so, ich hole mir immer weiter irgendwelche physischen Bildträger, keine Ahnung, Datenträger und ich schaue sie mir nicht an, keine Ahnung.
So, das jedenfalls habe ich dieses Jahr gesagt, stopp, es reicht. Ich werde einfach mich durch einen Haufen von gigantischen Classics, also wirklich big, big, ja, big Sachen durchforstern und habe mir auch die Zeit genommen. Und deswegen war es für mich vielleicht in dem Sinne, was ich gesehen habe, das beste Film ja seit langem. Seit langem. Also ich habe echt das Gefühl gehabt, ich bin wieder so ein bisschen am Anfang von dem Entdecken des Kinos und des Weltfilms für mich, weil ich meine, hier waren Sachen dabei wie zum ersten Mal, ja, 2001 von Kubrick, so auch ordentlich großer Bildschirm. Ich war alleine, ich konnte mir dafür Zeit nehmen, war fantastisch. Deswegen für mich war das ein unfassbar gelungenes Filmjahr in dem Sinne. Ich würde aber sagen, bevor wir uns so ein bisschen in diese Classic-Sachen stürzen oder die Filme, die uns sehr gut gefallen haben, würde ich erstmal im Jahr 2021 bleiben oder bei den Releases des Jahres bleiben. Wir beide haben, glaube ich, ich würde sagen, wir haben drei Filme geguckt.
Ja, der Rausch habe ich nicht gesehen.
Den Rausch hast du nicht gesehen?
Nee, das ist einer von den Filmen, der lief auch nicht hier im Kino, bei dem habe ich keine. Also die zeigen wirklich nichts, was nicht Franchise, Fortsetzung, Reboot, irgendwie sowas ist.
Das ist natürlich schade.
Ja.
Dann nehme ich das trotzdem schon mal vorweg. Ich würde behaupten, dass von allen Releases, von den neuen Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, hat mir der Rausch am allerbesten gefallen. So. Ich würde sagen, ich weiß, der kam eigentlich schon 2020 raus bei vielen Festivals, aber ich glaube in Deutschland und ich habe den sogar in Polen gesehen mit Original auf Dänisch mit Untertiteln. Das war der beste Film, den ich gesehen habe. Oder der mir am meisten Freude bereitet hat, der schönste Film. Das war der beste auf jeden Fall. Und da spielt der gute Mads Mikkelsen mit. Ihr kennt den aus unzähligen Rollen. Die beste für mich ist Die Jagd. Jagden von 2012. Ein Film von demselben Regisseur, der auch Der Rausch gemacht hat, Thomas Winterberg. Super Filmemacher und die beiden sind auch ein tolles kreatives Duo, aber Mads Mikkelsen, mein Gott, wir reden dann noch über 007. Er hat den Le Chiffre gespielt in Casino Royale. Er hat Hannibal gespielt in der tollen Serie, also man kennt den Guten und der Rausch ist ein Drama, eine Komödie und irgendwo auch eine Tragödie, alles in einem. Es geht um vier Freunde, eine Gruppe von vier Freunden, die allesamt Gymnasiallehrer sind, alle an derselben Schule unterrichten und viele von ihnen oder der Großteil von ihnen ist ein bisschen unglücklich damit, wie ihr Leben läuft und die stehen sozusagen, der eine hat Familie, der andere ist alleine und alle haben nicht mehr die Motivation, die sind alle ein bisschen burnt out, die haben nicht mehr die Motivation, so zu arbeiten wie früher, sie haben Probleme auch, man merkt es ja, tolle Szenen in der Schule, man hat Schwierigkeiten, irgendwie den Stoff zu vermitteln, man hat keine, man findet keine Bindung mehr zu den Schülern und man muss dazu wissen, ich glaube, in keinem Land wird so viel Alkohol konsumiert von Jugendlichen wie in Dänemark. Ja, das ist auch nochmal eine gute Info. Und dieser Film hat natürlich auch sehr viel mit Alkohol zu tun, denn diese vier Lehrer, was machen sie in ihrer Misere, dass sie merken, irgendwas läuft schief? Sie stellen eine Theorie auf, dass sie ihr Leben verbessern können, indem sie einen konstanten Blutalkoholspiegel halten. So. Das heißt, jeden Tag, ich weiß nicht mehr genau, wie viel das waren, es waren 0,5 Promille oder so, jeden Tag halten sie diesen Spiegel Also betrinken auch während der Schule, also in der Schule, während des Unterrichts, verstecken auch zum Beispiel Flaschen da in der Sporthalle und ähnliches und halten so diesen Alkoholspiegel, um nicht nur fröhlich zu sein, sondern auch ihr Leben zu meistern. Und natürlich, das birgt viele Probleme. Es gab auch Kritiken, der Film würde Alkohol verherrlichen, was ich überhaupt nicht finde, weil es gibt dann auch genügend Szenen, die die dunklen Seiten des Alkoholkonsums zeigen. Und es ist aber einfach ein schöner, menschlicher Film. Und die finale Szene, ich werde es nicht spoilern, auf keinen Fall, die hat nicht nur Spaß gemacht, sondern die hat mich auch sehr, sehr berührt. Und deswegen ist Der Rausch für mich so der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe von den neuen Releases.
Auf den habe ich auch ultra Bock. Also wirklich, das ist einer von den Filmen. Es gibt noch mehrere, die ich super gern gesehen hätte. Sowas wie Minari oder Bad Luck Bangin oder Looney Porn.
Annette. Minari hätte ich gern gesehen, oh ja.
Ja, ich auch. Mhm. So, Spencer hätte ich gern gesehen, der ist auch gerade erst frisch raus. Oder The Green Knight. Der zumindest Stimmt. visuell, den hätte ich so gerne, ich bin wirklich richtig traurig, dass ich den nicht im Kino gesehen habe, weil von den Trailerbildern und was man sonst so gesehen hat, ist das ein Film fürs Kino, weil der, glaube ich, vor allem für, also über die Atmosphäre und die Bilder funktioniert, die sehr also fast hypnotisch sind, so wenn da sehr langsam durch schöne Landschaften irgendwie gegangen wird oder durch besondere
Sah sehr gut aus, auf jeden Fall. Gut, ich habe auch gesehen The Father mit Anthony Hopkins, der dafür den Oscar bekommen hat. Ich weiß, du warst so ein bisschen, wir hatten uns kurz drüber unterhalten, das hat dich anfangs nicht so interessiert oder so, oder immer noch nicht, weil das für dich so ein bisschen wirkt wie der typische Oscar-Bait-Film. Also wir haben hier den x-ten Film über einen älteren Mann oder generell über alte Menschen, die mit Alzheimer oder strugglen und ich verstehe deine Sorgen, aber es ist tatsächlich einfach ein Film, den man für die fantastischen schauspielerischen Leistungen guckt. Also Olivia Colman ist fantastisch, auch sowieso eine super Schauspielerin, freut mich, dass sie auch in den letzten Jahren ihr Hack bekommen hat. Und Anthony Hopkins ist genial. Der ist wirklich unfassbar genial und der Film ist sehr, sehr gut, kann ich empfehlen, aber kommt für mich an den Rausch nicht ran. Wir beide haben aber den neuen James-Bond-Film geguckt.
Oh ja.
Der tatsächlich vor der vierten Welle noch Zeit hatte, lang genug im Kino zu laufen. Ich glaube, das war auch einer der erfolgreichsten Filme.
In Deutschland der erfolgreichste.
Okay, sogar, na dann. Aber kann ich auch verstehen, ich habe den Film zweimal gesehen, in Deutschland auch erst irgendwie in der zweiten oder dritten Woche nach Erscheinen und trotzdem war das Kino voll. Es war wirklich voll. Vollgepackt. Wie soll ich sagen? Ich habe den Film sehr genossen. Ich hatte die Chance, auch den noch ein zweites Mal zu gucken, weil meine Tante in Polen ist der größte James-Bond-Fan aller Zeiten. Sie hätte fast meinen Onkel für Pierce Brosnan verlassen in den 90er Jahren, was ich auch... Oh, das klingt böse. Aber ich kann es auch vollziehen. Wir haben ihr aus Spaß mal, ich glaube, mit meiner kleinen Cousine, also da war ich wirklich jung, da haben wir ihr so ein eingerahmtes Bild von Pierce Brosnan geschenkt. Das hat sie sogar mit auf Arbeit genommen. Also so eine Liebe besteht dazu der Reihe.
Ja, ich verstehe.
Ich hatte den schon gesehen und sie hat gefragt, würdest du trotzdem mit mir ins Kino gehen? Und ich meine, ey, da lasse ich mich ja nicht zweimal bitten. Und wir haben den Film dann auf Englisch geguckt mit polnischen Untertiteln. Und ich habe der Film hat mir noch mehr gefallen. Und jetzt rückblickend denke ich, ey, das war wirklich ein gelungenes Ende der Daniel Craig-Ära. Und ich hatte einfach Spaß. Es war Spaß. Der hat mir gut gefallen, gerade das zweite Mal. Und hier jetzt kommt's nämlich. Der Film, ohne jetzt zu spoilern, er ist schon sehr dramatisch. Es wird auf jeden Fall ein bisschen auch auf die, kann man das sagen, ja, auf die Tränendrüse gedrückt, ja?
Ja.
Und ich hatte ihn auf Deutsch geguckt und ich dachte mir so, wow, okay, mutiger Schritt am Ende, aber alles bisschen sehr, ja, bisschen too much des Guten. Und ich habe den auf Englisch nochmal geguckt und ich saß am Ende mit Tränen in den Augen im Kino.
Ich auch.
Ich war richtig gerührt. So.
Ja, ging mir genauso, aber das war auch, du hast jetzt gesagt, spoilerfrei, aber wer den Bond sehen will, hat den Bond gesehen oder nicht? Also... Ich weiß
okay,
nicht.
Okay, guck, dann machen wir eine kleine, dann machen wir wenigstens, sagen wir, okay, in 3, 2, 1 gibt es ein paar Spoiler für die nächsten 2 Minuten, so, und dann können die Leute ja ein bisschen.
Ich kann es auch spoilerfrei machen. Spoilerfrei ist das Ende, ist ja nicht nur im Film funktioniert das, sondern wenn du dir währenddessen, wenn dir währenddessen bewusst wird, dass du hier Kinogeschichte erlebst und etwas noch nie Dagewesenes siehst, gerade live, jetzt in dem Moment im Kino.
Ja, das stimmt auch, ja.
Das ist schon, das war überwältigend, so, weil das ist die größte Reihe immer noch über, also über diesen Zeitraum, zumindest so das MCU hat das mit Sicherheit abgelöst schon, aber über den Zeitraum, der Erfolg, der Status und auch ich habe eine große Verbindung dazu, das war schon besonders. Und ich fand, der Bond war nicht der beste Bond, bei weitem nicht. Und es war in Teilen noch nicht mal ein wirklich gelungener Bond. Also es gibt auch Stellen oder Passagen in dem Film, die ich nicht gut finde oder die ich, die mir nicht gefallen. So, dann sind da ein bisschen zu viel Love Story oder ein bisschen zu viel Tearjerker zwischendurch. Aber ich verzeih keiner Reihe so viel wie Bond. Am Ende habe ich immer Spaß damit. Das sieht gut aus. Diese Rambo-eske Szene im Wald finde ich großartig. Das ist was, das habe ich bei Bond immer noch nicht gesehen. Und wenn Bond irgendwas Neues hat, dann begeistert mich das sowieso. Und mir hat der auch trotz aller Schwächen gut gefallen. Und ich hatte eine richtig gute Zeit mit dem.
Ich fand den besser als Spectre.
Ja, safe. Das ist aber nicht schwer.
Also Spectre ging so gut los mit dieser Opening-Scene
in
Mexiko.
Die schaue ich mir manchmal immer noch an.
Die war unfassbar krass, aber dann, was eine Enttäuschung.
Ja, also was ich Spectre immer zugute halten muss, ist, wie gut der aussieht. Also der hat einfach richtig geile, großartige Bilder.
Ja gut, Sam Mendes weiß schon, was er tut. So.
Ja,
so.
Safe. Aber vor allem, weil der direkt nach dem für mich besten Bond kommt, mit Skyfall. Ich bin ein riesiger Skyfall-Fan. Ja, Spectre ist nicht der Bond, der hätte sein sollen für mich.
Ich finde auch irgendwie schade, wie sie Blofeld da genutzt haben. Eigentlich kannst du mit Christoph Waltz so viel machen und es war so ein bisschen ideenlos und für mich auch eine der vielleicht die größte Schwäche am neuen Film ist, dass
Rami Malek?
Ja, dass er auch so ein, ich weiß nicht, ich will nicht sagen belangloser, aber so komisch, ja. so kaum der wichtiger
sehr,
Schurke
sehr
ist,
egal.
So komplett, wen juckt's, so was ja. Bist du? Ich habe auch bis heute tatsächlich nicht wirklich seine Motivation verstanden.
Nee, also ist auch ganz egal, die Motivation.
Seiner Familie wurde Leid angetan, okay, bei der kleinen Madeleine sozusagen gerecht an der Familie und aber dann, was, wieso jetzt die Welt, also weißt du?
Ja, ich kann es dir nicht sagen. Und daran sieht man schon so, es ist irgendwie, aber es ist auch überhaupt nicht wichtig bei einem Bond. Also es ist wichtig bei einem Bond, aber bei diesem Bond.
Bei diesem, ja, aber das ist dann halt wieder. Das spricht für den Film, dass trotz eines schwachen Villains, trotz eines schwachen Schurkens dass man den Film so genießt und noch so viel Spaß hat. Das ist ja, das spricht ja für den Film.
Ich kann mich sogar mehr an den Auftritt vom vorangehenden Bösewicht erinnern, als an Rami Maleks.
Ja, natürlich, klar.
Jetzt auch nicht dafür spricht.
Natürlich. Also. Nein, aber auch die Szene ganz am Anfang, wo du sagst, Bond hat sozusagen dem Agentenleben den Rücken gekehrt, der ist mit Madeleine dort in Italien, das waren auch super Szenen, das war genial, diese Verfolgungsjagd war mega.
Ey, und wenn du dir...
Und das Ganze wird ja dann noch, dann fand ich aber dieses Drama, was dort sofort kommt und oh Gott, ich wurde betrogen und verraten, das war ja wirklich super. Und dann geht's ja weiter, wo er da auf, was war es, Jamaica oder Kuba oder so? Das war erst ist er ja auf Jamaica und dann für die Mission fliegt er nach Kuba. Ey, unfassbar geile Szenen, wirklich top
gemacht. Ey, ganz ehrlich, also diese Insel-Villa oder keine Ahnung, was das ist. Dieses Resort für den Selbst, das ist so geil, Alter. Das sieht so super aus. Das ist so schön.
Junge, ich wäre dort geblieben, ganz ehrlich.
Ey, no joke.
Nee, aber ich fand's auch clever gemacht, auch die Art, wie das mit dem sozusagen 9007 ja. gelöst wurde. Ich fand das wirklich gut. Und Ana de Armas, ich meine.
Ja, obwohl ich bei dem 9007 fand ich schade, wie die das umgesetzt haben, weil dann am Ende bekommt er irgendwie seine Nummer zurück oder keine Ahnung was. Und es ist ganz egal, also es ist ihm, es macht überhaupt gar keinen Unterschied. Der Nummer wird so ein bisschen der Reiz fast genommen in dem Film, habe ich das Gefühl. Das war auch was, was mich ein bisschen gestört hat. Es war, also für alle war das so ein Riesenaufriss. Nur Daniel Craig selbst oder James Bond war es vollkommen egal.
So, der ja, hat da gar keinen Unterschied gemacht. Ich finde es aber gut, so ein bisschen dieser ganzen Diskussion so ein bisschen den Boden zu nehmen, ja. weißt du? Ich meine, das ist jetzt vielleicht auch jetzt nicht die allercleverste Sache, aber es gab die Diskussion jahrelang, kann Bond von einem Schwarzen gespielt werden, kann Bond von einer Frau ja. gespielt werden, und wir haben hier Spoiler, sorry, wir haben hier 9007, der eine so von einer schwarzen Frau verkörpert wird. Also hast du diese ganzen Elemente nur, um dann herauszufinden, dass es der eigentlichen 007, den ja. wir kennen und lieben, egal ist. Ich fand das schon, ich fand das eine super Umdrehung. Ich fand es mutig auf jeden Fall. Also,
ich finde, das ist ganz clever gelöst, weil die Diskussion gibt es ja ewig lang, und es ist, also für mich ist es zumindest so, die Ethnie ist vollkommen egal. Also es kann von mir aus ein super interessanter Bond für mich, zumindest für einen Film. Ich will einfach mal IQ Uwais sehen, obwohl der wahrscheinlich eher so ein Handlanger wäre in einem Bond-Film. Das, da würde ich für, was weiß ich, bezahlen. Und Idris Elba ist zu alt, aber kann man von mir aus auch einen Bond spielen. Eine Frau allerdings nicht, weil es einfach eine, also dasselbe wie bei den Ghostbusters, das ist halt eine männliche Figur. Was soll ich tun? Aber dass sie das jetzt super klug aufgelöst.
Jakob, so, jetzt.
Ja, was soll ich tun? Nee, aber jetzt war es eine schwarze Frau, stört keinen Menschen. Also keinen normalen Menschen zumindest. Und wie gesagt, ein bisschen den Boden unter den Füßen weggerissen. Und jetzt kann man schön Robb Stark da rein besetzen. Wie heißt er? Mein Favorit auf die Rolle.
Robb Stark.
Wen willst du als Bond sehen?
Ich hatte überhaupt nicht dran gedacht, aber der gute, bei Twitter hat der gute, ich hoffe, ich spreche es nicht falsch aus, Jeff Joff hat geschrieben, warum nicht unseren neuen Batman, warum nicht Robert Pattinson?
Ja, weil er schon Batman ist.
Ja, okay, aber ich könnte ihn auch da drin sehen.
Ja?
Tatsächlich. Ja, ja, doch, doch.
So, warte mal, jetzt muss ich.
Ich weiß nicht, ob ich so ein Fan bin von der Idee hier, wie heißt der Gute von The Witcher und Superman? Henry Cavill? Mhm. Ist mir vielleicht
auch kein Fan
glatt, von. Zu glatt geleckt irgendwie. Der ist sympathisch, aber das ist mir, das ist nicht.
Ich finde,
der gibt einen viel besseren, der würde einen viel besseren Schurken geben.
Ja. Der hat in Codename Uncle von Guy Ritchie hat der einen Agenten gespielt, einen russischen allerdings. Und macht wirklich Spaß, aber ist nicht Bond-mäßig. Der ist nicht so elegant, der ist nicht so britisch irgendwie. Mhm. Und wenn du jetzt an dein Handy gehst oder die Leute, die hier zuhören, und Richard Madden googeln, und dann sind da schon die Bilder von irgendwelchen Premieren im Anzug.
Ist das,
der sieht
ist
aus
das,
wie ein.
Das ist doch der von The Bodyguard, oder?
Ja, genau.
Ja,
genau, der okay, ist das. Ja. So, also. Ja. Der sieht für mich schon sehr aus wie ein Bond. Der ist Brite, das ist mein, der ist jung genug. Die anderen, die genannt werden, sind alle zu alt. So, ich will Tom Hiddleston nicht da sehen. Ich will auch.
Nee, auf keinen Fall. Tom Hiddleston gar nicht.
So, deswegen, es passt nicht. Ich will auch, obwohl ich großer Fan bin, ich will Michael Fassbender nicht als Bond sehen. So, das ist Michael Fassbender.
Nein.
So, hier Quatsch, Richard Madden, nein. Der ist noch.
Ich weiß, klein genug. Der passt aber irgendwie an seine Art, und der müsste so viel ändern, wie er redet, weil der redet halt wie so ein kleiner schottischer so Gauner, so so redet der, und das ist, da fehlt ihm so ein bisschen diese wie heißt das, diese Weltgewandtheit von einem James Bond. Vom
ja,
Aussehen her gehe ich mit, auf jeden Fall, vom Aussehen her passt das, aber ich weiß nicht, ob das Charisma da ist.
Das weiß ich nicht, aber das müssen dann die anderen Leute entscheiden. Aber vom Aussehen, von den meisten Voraussetzungen, ich finde, der ist ein mehr als passabler Schauspieler. Jetzt hat er natürlich schon bei Dings mitgespielt, Eternals, den ich auch nicht gesehen habe, der mich auch nicht interessiert.
Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. 2,5 Stunden dieses sinnlos Marvel-Kino von Charakteren, die niemanden jucken. Oh Gott, nein.
Und die keiner kennt. Alles, vor allem alles in diesem Chloe Zhao ausgegrauten Farbfilter.
Ja, zu mir kommen wir noch, keine Sorge.
Ich muss es mir nicht anschauen.
Nein, also 007 war für mich gelungen. Echt. Hatte Spaß, war gut. Ach so, und ich würde mit dir mitgehen. Ich glaube tatsächlich, vielleicht ist schon, so Casino Royale ist schon der am besten gemachte Bond-Film, die Struktur und alles, aber ich glaube, ich bin auf deiner Seite, so Skyfall.
Ja? Aber bekomme ich immer viel Gegenwind.
Skyfall hat auch den, also jedenfalls, was die Craig-Reihe angeht, aber vielleicht auch auf die gesamte, das ist jetzt natürlich weit aus dem Fenster lehnen, aber er hat den besten Bond-Villain.
Ja. Ja, Javier Bardem spielt das großartig. So diese Szene Silver auf der Insel.
Ist unglaublich.
Ja. Also, das ist dann natürlich. Ich finde, die haben auch eine wunderbare Chemie zusammen. Also wenn die da auf der Insel in diesem IT, keine Ahnung, Serverraum da irgendwie ihre homosexuellen Anspielungen machen.
Ich weiß, das ist so gut.
Oh, und es funktioniert wunderbar. So, es ist großartig.
Ja. Nee, das war fantastisch.
Der Rückbezug auf die Heimat in einem Bond gefällt mir mal wieder sehr heimelig irgendwie trotzdem.
Ja.
Super Bond.
Dann haben wir beide auch den großen Mega-Science-Fiction-Blockbuster Dune gesehen.
Ja.
Ich hatte mich sehr, sehr auf den Film gefreut. Natürlich vom neuen Hollywood-Darling Denis Villeneuve, den man kennen sollte. Der hat ja gefühlt in den letzten oder seit ja ungefähr fast 10 Jahren einen unglaublichen Lauf an
Hits
Filmen.
Hits after Hits.
Eigentlich nur Hits. Er ist so ein bisschen, ganz plump gesagt, die Brücke zwischen Blockbuster und Arthouse-Kino. The Thinking Man's Nolan. Das ist jetzt auch, zu viel, aber einige meiner Lieblingsfilme der letzten 10 Jahre gedreht, sei es Prisoners, sei es Sicario, sei es Enemy, sei es Incendie. Unglaublicher Film. Sei es Gott.
Ja, Arrival hat er gemacht, Blade Runner.
Arrival, Blade Runner fand ich unglaublich.
Also visuell ist das unfassbarer Film. Auch von ansonsten, was der Film macht, ist er großartig und eine der besten Fortsetzungen wahrscheinlich überhaupt in dem Bereich. Aber vor allem visuell, was Roger Deakins zusammen mit Denis Villeneuve angestellt hat, ist halt für Science Fiction nochmal ein ganz neues Level.
Und nun hat er sich herangetraut an die lange, lange als unverfilmbar geltende Saga von Frank Herbert. Dune basiert nämlich auf dem berühmten Buch.
Der Wüstenplanet.
Ein absoluter Science-Fiction-Classic, der schon mal verfilmt wurde. Von meinem Helden David Lynch, ein Film, den er mittlerweile, disowned, zu dem er so ein bisschen, den er nicht als zu seinem Filmkanon zählt, einfach weil die Filmstudios dermaßen eingegriffen haben und ihm gesagt haben, wie er seinen Film zu drehen hat. Seitdem hat er sich auch geschworen, nie wieder Final Cut-Rechte zu haben. Also das sagt man, dass ein Filmemacher selbst sagt, was geschnitten wird, was drinnen bleibt, sozusagen er entscheidet, wie am Ende der Film aussieht. Und ich habe den Film Dune nicht gesehen, ich habe aber auch gelesen, dass er trotz allem rückblickend doch mehr Liebe als Hass bekommt, also wird sozusagen neu bewertet.
David Lynchs
Dune, der Wüstenplanet, der auch lange irgendwie als verschmäht wurde wegen übertriebener Exposition und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Dune, das Buch, so als unverfilmbar angesehen wird. Es ist einfach ein Buch, eine Saga, eine Geschichte, die dermaßen reich an Details ist, mit einer dermaßen komplexen Welt, die sich kaum in einem 2-Stunden-, 2,5-Stunden-Film erklären lässt. Und ohne, dass man irgendwie alle Informationen entweder stark kürzen muss oder alles auf einmal droppen muss. Man hätte auch einfach daraus eine 2,5 Stunden Zusammenfassung machen können, wie als wäre es jetzt irgendwie eine Vorlesung. Und Denis Villeneuve hat sich gesagt, okay, ich werde jetzt nicht in dieselben Probleme rennen, ich werde das Buch aufteilen, ich werde zwei Teile daraus machen. Das heißt, der Dune, den wir gesehen haben, ist sozusagen der erste Teil der Geschichte. Ich sag dir ehrlich, das war das erste Mal, glaube ich, dass mich ein Denis Villeneuve-Film nicht sofort begeistert hat.
Mich schon.
Ich weiß, ich habe ja gesehen, also ganz schön hohe Bewertung rausgehauen, fast die volle Punktzahl.
Doch, ich habe die volle Punktzahl gegeben auf Letterboxd, obwohl man, wenn man fair ist, ist das kein 5 von 5 Sterne Film. Aber was ich dem Film zugute halten muss und will, ist, dass es endlich wieder ein Hollywood-Blockbuster ist, der mit Liebe gemacht ist, der technisch gut ist, mit guten Schauspielern arbeitet, wo man merkt, da wurde sich mit dem Stoff auseinandergesetzt, da wurde sich rangesetzt mit einer Vision. Es ist nicht nur ein Cash-Grab, sondern es steht da noch ein Anspruch dahinter. Ich habe eine großartige Zeit im Kino gehabt, den muss man im Kino sehen.
Ja, das stimmt.
Mit dem Sound, mit den Bildern. Das ist ein Blockbuster, der fürs Kino gemacht ist und der nicht nach 4 Wochen auf Disney Plus ist. Das ist einer, der nicht nur darauf setzt, möglichst viel Merchandising zu generieren, sondern der ist noch ein Film für den Film selbst. Mhm. Und das ist, was ich ganz lange vermisst habe. Blockbuster, ich mag Blockbuster und ich mag auch Blockbuster, die Spaß machen, aber ein Blockbuster, der sich selbst noch ernst nimmt und der sich nicht mit irgendwelchen Slapstick-Einlagen und sonst was selbst bisschen der sich selbst ein bisschen behindert, dadurch, dass er jedem gefallen muss und möglichst viele Zielgruppen abgreift, der in irgendeinem Kanon funktionieren muss oder der sonst was ist, sondern der einfach nur er selbst ist und dabei wirklich gut. Und das ist für mich Dune, auch wenn es nur der erste Teil ist und ein bisschen im Sande verläuft. Nein, aber das ist alles, was ich sehen will im Kino oder was ich vor allem im Kino sehen will, ist Dune. Und das kann ich nicht, also da war ich einfach sehr dankbar für.
Ich muss dir bei jedem einzelnen Punkt beipflichten. Man merkt, dieser Film wurde mit Liebe gemacht und man merkt auch, Denis konnte den Film so machen, wie er wollte. Schauspieler sind fantastisch, gerade auch tolle Wahl von Timothée Chalamet als Paul Atreides. Alle Schauspieler sind gut. Die Visuals sind unglaublich. Ich musste sehr oft an Star Wars denken. Ja. Es geht nicht anders. Das passiert halt auch, oder dafür kann der Film nichts. Das Buch, das Originalbuch von Dune, war eine Inspiration. oder daran hat sich George Lucas inspirieren lassen beim Schaffen von Star Wars. Natürlich hat Star Wars von Dune etwas genommen, ja. Wüstenplaneten, Raumschiffe und der ganze Spaß. Musste aber trotzdem sehr oft an Star Wars denken und man merkt einfach, wie episch dieser ganze Film ist. Man merkt auch, wie episch diese Geschichte ist. Es ist eine gigantische Saga. Das ist selbst in diesem riesen Kino, wo du schon denkst, das füllt alles aus, selbst da hast du das Gefühl, das passt nicht mal in das Kino. So groß ist das. Das ist ambitioniert und ich respektiere ambitioniertes Kino und ich war bei weitem jetzt nicht enttäuscht oder so. Also das würde ich nicht sagen. Ich war zum ersten Mal nur nicht begeistert, weil bisher hat Villeneuve es immer geschafft, mich mit jedem Film so wirklich umzuhauen, wo ich sage, wow. Und hier hatte ich das erste Mal das Gefühl, eben ähnlich wie ich das, das wäre jetzt übertrieben wie bei einem amerikanischen Freund, aber ich habe es eher bewundert als wirklich geliebt. Ich hatte das Gefühl, man ist sehr, ist ein großer Abstand zwischen dem emotionalisierten Ich und dem, was auf der Leinwand passiert. Ganz anders war das bei Blade Runner. Mhm. Ich meine, ich fand da auch schon den Originalfilm sehr gut, da war es einfach, aber da war ich so, das habe ich so mitgefühlt.
Aber das ist auch eine
Und war da drin und fand, das hat mich viel mehr, das hat mich auf so vielen Ebenen berührt und die Welt und wie da drauf aufgebaut wurde, und ich glaube auch, dass viele strugglen mit Blade Runner. Entweder schlafen sie ein, weil es so lang, nicht langweilig, aber so lang ist der Film. Ja. oder sie haben einfach gar keinen Bezug zu dieser Welt. Und bei mir war das komplett anders. Und das hat mir einfach bei Dune gefehlt. Und für mich vielleicht der größte Punkt war, deswegen, ich meine, ich habe immer noch eine gute Note vergeben, aber für mich fühlt sich es so an, als würde der Film die ganze Zeit eben auf so dieses, auf diese Klimax, auf diesen dritten Endteil des Films aufbauen, der nie kommt. So, natürlich nicht, weil es kommt ja eh noch ein Teil, aber der Film fühlt sich deswegen für mich nicht komplett an. So.
Das kann ich verstehen. Aber
und ich weiß nicht, ob der für sich alleine stehen kann.
Ich finde, man muss den dann als das sehen, was er ist, und das ist halt ein erster Teil, der ist vor allem Worldbuilding, der eine sehr komplexe Welt vereinfacht schon erklärt, also da fällt viel raus und weg. Ich finde aber, Denis Villeneuve hat da die richtigen Entscheidungen getroffen, was er nicht mit reinnimmt. Aber wenn man den als ersten Teil sieht, und natürlich ist das Ende irgendwie ein bisschen enttäuschend, es ist so ein bisschen so Cockblock mäßig. Aber dafür, wie lang der ist, wie lang der braucht, hatte ich trotzdem ein super schnelles Kinoerlebnis. Ich saß da meine 3 Stunden, oder wie lang der geht, und es war super schnell vorbei. Ich war überrascht, dass es jetzt schon so weit ist und dass jetzt schon die Zeit vorbei ist. Und als Aufbau für eine Saga, die Dune ja ist, finde ich, besser machst du es eigentlich nicht mehr. Wenn das ein Aufbau ist, der die Figuren einführt, die Welt, der dabei trotzdem noch unterhält, gute Bilder hat, interessante Szenen, gute Szenen, Szenen, die funktionieren, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie das jemand noch besser umsetzen soll. Vielleicht bin ich nicht visionär genug.
Nee, alles gut, na klar.
Aber ich glaube, das ist einfach Material. Ich habe viel erwartet und ich habe ähnlich viel bekommen. Mehr ist vielleicht zu viel gesagt. Denkst du, du bewertest den Film strenger, weil es in Villeneuve ist?
Nein.
Nein? Mm-mm. Weil das hat sich eben so angehört.
Nee, das nicht. Also ich würde gar nicht, also ich bin nicht in den Film reingegangen mit der Erwartung, der haut mich um. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Ich meine, Sicario hat mich nicht umgehauen, das erste Mal, dass ich gesehen habe. Bei Sicario zum Beispiel war das erst so, dass ich im Nachhinein merke, wow, das ist echt fantastisch und den Film kann man sehr, sehr gut rewatchen. So kam ja. Die Liebe. Also es ist jetzt nicht bei jedem Film so, aber ich bin nicht mit dieser Erwartung rangegangen. So, ich wusste, es wird dieses epische Großerlebnis, aber ich glaube, wenn man das jetzt vergleichen kann, vielleicht, ich mag diese Star Wars-Vergleiche nicht, aber nehmen wir mal die Originaltrilogie oder so, das ist ja auch dann eine fortführende Geschichte. Trotz allem fühlt sich jeder Film als abgeschlossenes Einzelding an. Sogar bei einem Kill Bill, wo es einen zweiten Teil gibt, wo du im ersten Teil natürlich nicht das Ende der Geschichte hast. So, da ist noch nicht die Rache, da stirbt noch kein Bill. Selbst der fühlt sich als ein Ding geschlossen an. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, hier ist es nicht so. Aber ich bin auch gespannt, ob der Film rückblickend, wenn ich den zweiten Teil dann sehe, ob der Film sich dann für mich verändert. Und ich sage, ja, es war notwendig und deswegen wird er für mich besser, weil er all das geschaffen hat, damit der zweite Teil funktioniert. Das kann gut sein, das kann gut sein, das kann ich im Moment noch nicht sagen.
Aber ich finde, dann muss man fairerweise den Film als das betrachten, was er ist. Und das ist halt der erste Part. Und dass Star Wars in sich geschlossene Filme sind, ändert nichts daran, dass es auch einzelne Filme sind. So, das ist Part 1, Part 2, Part 3, ja, und es ist alles eine Saga, die chronologisch läuft und so weiter und so fort, aber es ist nicht, das hier wäre, wenn der zweite Teil rauskommt, wäre das ein Film, der zu lang ist einfach, von den Studios. Das heißt, Villeneuve hat das genauso abgedreht und der hat nicht zwischendurch ein Ende eingebaut, was nicht reinpasst.
Ich weiß schon, natürlich, na klar.
So, und genauso sehe ich das dann auch. Das ist dann mehr wie ein Nymphomaniac 1 und 2, der auch ein Film ist. Und dementsprechend will ich den gar nicht da reindrücken, dass der für sich nicht funktioniert, weil es halt nur ein halber Film ist. Und ich finde, ich habe noch nie einen besseren halben Film gesehen wahrscheinlich.
Okay, so kann man es auch sehen. Nein, aber an sich, du hast recht, es ist schon schön, wieder so ein, also 100 Millionen Mal lieber Dune als dann den nächsten Skyscraper mit Dwayne Rock Johnson. Also nicht falsch verstehen, da bin ich bei dir, ist es wirklich Kritik auf hohem Niveau hier. Das ist, weil ich einfach weiß, was der Mann da zustande bringen kann und der Cast ist unglaublich, aber es stimmt, lieber Oscar so Isaac. Ein Blockbuster-Kino als der ganze andere Müll, der da ist, so, weißt du.
Ja, wie gesagt, Oscar Isaac mit einer der besten Blockbuster-Schauspielleistungen, die ich mir vorstellen kann, in einer Nebenrolle. Großartig.
Das sind große Worte.
Okay. Ja, ey, also ich weiß nicht, wie der das gemacht hat, aber der spielt diesen Vater, der hat nicht viele Szenen und nicht viel Screentime. Aber wie der das macht, ich bin sowieso ein großer Fan von dem Mann. Das ist schon. Ich kann es nicht sagen, aber der hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und das ganz ohne Schreien und Weinen.
Das stimmt. Nein, der hat seine Rolle super gemacht. Was du nicht gesehen hast, aber was ich kurz erwähnen möchte, wir hatten über Ridley Scott gesprochen. Mhm. Der gute Mann hat nicht nur. Der gute Mann hat nicht nur House of Gucci gedreht, sondern auch The Last Duel. Mhm. Den hast du hast ihn nicht gesehen, ne?
Nee, der hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Das war so.
Okay, krass.
Okay, der Cast ist interessant, aber das ist auch wieder so ein. Also es gibt Historiendramen, die mir gefallen und die mich interessieren und die gut sind. The King auf Netflix hat mich positiv überrascht, als er rausgekommen ist.
Siehst auch du, mit den Timothée Chalamet. Muss ich noch gucken, auf den hatte ich direkt Lust,
das
nachdem
ist auch
ich The Last Duel gesehen habe.
Auch geil, dass da einmal Timothée Chalamet und auf der anderen Seite der neue Batman, Tenet, Twilight.
Robert Pattinson
auf der anderen Seite als französischer überheblicher König. Macht super viel Spaß.
Ja.
Kleine Empfehlung am Rande.
Nee, der ist schon lange auf der Liste. Ich will den unbedingt gucken. Der geht aber auch ziemlich lange. Deswegen, man muss sich da Zeit nehmen. The Last Duel hat Spaß gemacht. War wirklich gut. Also der war besser, als ich erwartet hätte. Ich hatte aber ein paar interessante Kritiken gelesen bei Letterboxd, weil sonst hätte ich mir gedacht, ja, okay, nächstes Historiendrama. Aber mich hat es geschickt, weil es wirklich auf einer wahren Geschichte basiert. Und also auch ziemlich nah wiedererzählt. Eine Geschichte, das ist wirklich fast, also man will es nicht glauben, dass es so passiert ist in der Geschichte, aber das gab es wirklich. Es geht um zwei Ritter, zum einen gespielt von Matt Damon und Adam Driver. Der Adam Driver ist sowieso gefühlt jetzt in jedem großen Film. Der Homie gönnt sich gewaltig. Also,
aber hallo.
Ich glaube, dieses Star Wars Casting hat sich für ihn unglaublich gelohnt.
Ja. Aber auch, dass er trotzdem nebenbei noch so Independent-Perlen macht. Ne? So Marriage Story ist ein Netflix Oscar-Contender geplant. So, aber der
da
hat
war
trotzdem
der unglaublich.
Noch
für, ja, da fand ich ihn unglaublich.
So, aber der macht immer noch die Filme. Jetzt hat er mit Leos Carax Annette gemacht.
Genau.
Der macht zwischendurch immer noch Filme, die eben keine Blockbuster sind, sondern egal, ob sie gut sind oder nicht, der hat mit Jim Jarmusch diesen Zombie-Film gemacht, die eben keine Cash-Grabs sind, sondern die immer noch interessant sind und die den irgendwie fordern oder fordern könnten. Und das macht ihn trotzdem sehr sympathisch.
Auf jeden Fall.
Und zeigt zwischendurch immer wieder, was er kann und lässt ihn interessant bleiben.
The Last Duel ist ein bisschen die europäisches Mittelalter-Epos-Version von Rashomon. Und Rashomon ist ein berühmter Film von der Legende, einem der besten Regisseure aller Zeiten.
Akira Kurosawa.
Der Film wurde in den 50ern gedreht, ich glaube sogar 1950. Und es geht darum, eine Geschichte, beziehungsweise der Angriff und die Vergewaltigung einer Frau oder der Mord einer Frau wird aus mehreren Perspektiven erzählt. Ja, man hat einmal einen Geist, einmal der Mann, der angeklagt wird, einmal die Frau. Also sozusagen am Ende weiß man nicht, welche von diesen Geschichten die richtige ist und genau oder wahr ist und wirklich geschehen ist. Und das war für die Zeit natürlich revolutionär. Und ähnlich verhält es sich mit The Last Duel, wo es um zwei Ritter geht, eigentlich erst Freunde, Jean de Carrouge, gespielt von Matt Damon und eben sein Freund und man sagt Brother in Arms, also sein Ritter, mit dem er in die Schlachten zieht, Jacques Le Gris, der auch mit einem Gutsherren, mit einem Fürsten Pierre d'Alençon in so sehr verrückten Rolle von Ben Affleck, genau, dass er so ein bisschen mit Ben Affleck unter einer Decke steckt und diesen cool und Ben Affleck mag aber Matt Damon in diesem Film nicht und es passiert, wie es kommen muss. Matt Damon zieht in die Schlacht, also Jean de Carrouge zieht in die Schlacht und er hat eine Frau, die ihm sehr treu ist, die er kennengelernt hat und sie beschuldigt Adam Drivers Charakter Jacques Le Gris der Vergewaltigung. Eine unglaubliche Anschuldigung im Mittelalter Frankreichs. Und es gab tatsächlich damals die Möglichkeit, weil Jacques Le Gris meinte, nein, das ist nicht passiert. Jean de Carrouche meinte, okay, dann muss ich aber meine Ehre retten und so. Und er sieht sozusagen diese Geschichte aus diesen drei Perspektiven. Und man sieht halt auch anhand der Perspektive von Matt Damons Charakter, der zwangsläufig seiner Frau zwar glaubt, aber man sieht anhand seiner Perspektive auch, wie sein Blick auf die Frau ist oder wie der Blick der Männer in Frankreich im Mittelalter auf die Frau war. Deswegen ist es sehr interessant gemacht. Und es gab tatsächlich damals, obwohl das eigentlich schon sehr veraltet war, dieses Gesetz, die Möglichkeit, einen Streit wie diesen in einem Kampf auf Leben und Tod zu lösen. Das heißt, egal wer von den beiden Männern gewinnt, das ist nämlich dann dieses das letzte große Duell, egal wer von diesen beiden Ex-Freunden gewinnt, der wird Recht behalten. So, und der hat dann auch Wahrheit gesagt. Also da wird die Meinung sozusagen der Frau nicht mehr zu Rate gezogen. Aber ich fand, es war sehr, sehr gut gedreht, tolle Schauspielleistung und der Film, es geht auch sehr lange und die Zeit ist für mich aber verflogen. Und die Kämpfe, die haben es wirklich in sich. Also generell die Schlachten, in die gezogen wird und das letzte Duell, das ist ein wahres letztes Duell. Und es ist für mich auch wohl der beste Film, den Ridley Scott seit langem gemacht hat. So.
Ja? Ja. Ich habe was Interessantes ist, du kennst mit Sicherheit Wolfgang M. Schmidt, der gerne mal fragt, ob Paw Patrol neoliberale Propaganda ist. Aber der hat denselben Vergleich gezogen zwischen Rashomon und The Last Duel, allerdings als Kritik, weil er sagt, dass Rashomon das viel interessanter aufzieht oder klüger, weil da die Geschichte sich verändert, je nachdem, aus welcher Betrachtungsweise du das siehst und damit die Art, wie Geschichten erzählt und weitererzählt werden, betrachtet und dargestellt wird und hier dieselbe Geschichte dreimal gezeigt wird, mehr oder weniger ohne große Abwandlungen und dann siehst du dreimal denselben Film.
Die Abwandlungen sind ein bisschen nuancierter, das stimmt. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall Abwandlungen. Doch, doch, klar. Ich meine, wenn der eine erzählt, er hätte sie nicht vergewaltigt, die andere sagt, sie wurde vergewaltigt, dann muss es ja eine Abwandlung geben in der Geschichte. Natürlich, klar, Rashomon ist dann auf einer ganz anderen intellektuellen Ebene und ich meine, hier sind diese Perspektiven auch nur ein Teil einer größeren Geschichte, die sozusagen zu diesem Ende führen muss, diesem großen Kampf.
Ja.
Das hast du bei Rashomon nicht. Aber mir hatte sehr gut gefallen. Ich hatte viel Spaß im Kino bei dem Film.
Also, interessant.
Kann das nur empfehlen.
One of us has lied. Let us let God decide.
You do not believe me.
I am risking my life for you.
You are risking my life, so you can save your pride.
Ich habe zwei große Preisgewinner gesehen dieses Jahr. Dann kommen wir zu noch ein paar anderen Fragen, die will ich aber nochmal erwähnen. Ich habe zum einen Nomadland geguckt. Das ist der Oscar-Gewinner für den besten Film. Ich glaube sogar beste Regie auch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Von Chloe Zhao.
Ja, genau. Das ist die erste asiatisch-amerikanische weibliche Regisseurin, glaube ich, die den Oscar für die beste Regie gewonnen hat.
Ist doch sowieso erst, glaube ich, die zweite Frau. Also,
ja.
Ich weiß, dass Catherine Bigelow für The Hurt Locker den ersten gewonnen hat. War mit der Family Kino, hatte mich auch sehr gefreut, es sah sehr interessant aus. In Nomadland geht es um eine Frau, die in einem Trailer wohnt, in einem Wohnwagen und sozusagen als Nomadin durch den amerikanischen Westen fährt und immer wieder Minijobs macht. Sie ist ganz alleine und der Film basiert auf einem Sachbuch tatsächlich. Weil es gibt diese Nomaden in Utah und Nevada und Nebraska, gibt es wirklich. Und die sind sozusagen, alles, was sie zum Leben brauchen, haben sie in ihrem Wohnwagen und dann arbeiten sie meistens so von einem Job, das heißt in einem Restaurant. Ich glaube, arbeitet sie sogar in so einem Amazon-Werk oder so. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein würde ich mehr Gefallen an dem Buch finden als an dem Film. Ich fand den Film beim Schauen, der hatte eine gewisse Kraft und ich dachte mir, okay, wow, Aber jetzt in den Monaten danach bin ich ein bisschen enttäuscht und finde den Film, ja, überhaupt ist das falsche Wort. Verrückt, dass so ein Film einen Oscar gewinnt. Hätte ich auch niemals gedacht. Der wirkt auf mich wirklich wie so ein typischer, verschlafener Indie-Film, den drei Leute insgesamt geguckt haben. Und Frances McDormand hat ja auch wieder Oscar gewonnen, glaube ich, als beste Hauptdarstellerin. Sie ist gut, aber sie macht für mich jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das könnte niemand anders hinkriegen. Ich freue mich für sie, tolle Frau, aber ein Film, der passend zur Buchvorlage so fast schon wie Doku-Fiktion wirkt. Man hat viele von echten, in dem Film sind viele von echten Nomaden dabei. Also sie als Schauspielerin lebt dann trotzdem in diesen Trailerparks oder ja manchmal in Nevada, dann sind es einfach Abstellplätze mitten in der Wüste, wo dann einfach 20 Wohnwagen nebeneinander stehen und alle sitzen am Lagerfeuer und so und diese Leute sind echte Nomaden, die es wirklich gibt. So, und das ist alles gut gemacht, aber irgendwie fehlt mir fehlt da irgendwie ein etwas Greifbares. Es ist nicht wirklich emotional und also emotionalisierend in dem Sinne, dass es mich greift. Ich verfolge, was diese Frau macht und gleichzeitig hast du auch nicht das Gefühl, dass der Film irgendwo hin möchte. Ich finde so als reine Beobachtung eines Lebens von diesen Nomaden, weil am Ende des Tages zeigt er ja auch, okay, wie läuft die, wie funktioniert das kapitalistische Amerika?
Ja.
In dem Film ist die Geschichte, dass ihr Mann, der war Arbeiter bei irgendeiner Autofirma oder Stahlwerk oder was auch immer, alle haben ihren Job verloren.
Ja.
Sie ist viel zu alt, um irgendwo noch genommen zu werden und jetzt muss sie sich selbst durch das Leben boxen und sie will es unbedingt alleine machen und das, ich glaube, das ist interessanter, um zu sehen, okay, das sind die Leute, die das System gefailed hat in Amerika, aber viel mehr als das ist es nicht.
Ja, aber dann
ist es ein Film, den ich sehr, sehr schnell vergessen habe.
Dann ist aber, wenn es um die Darstellung vom kapitalistischen System in den USA und dann muss sie aber trotzdem wieder zurück zu Amazon, um da zu arbeiten. Und Amazon wird dann von dem, was ich, also ich habe mich dann da reingelesen, weil es mich schon interessiert hat, weil der bei mir aber dann doch nicht lief, wird Amazon sehr unkritisch dargestellt, obwohl die, wie die mit Arbeitern umgehen, schon fast prekär sind teilweise.
Ist halt die Frage, ob das deine Verantwortung ist dann oder deine Pflicht ist, als Filmemacher das noch da darzustellen oder ob du sagst, sie hat arbeitet jetzt 3 Monate bei Amazon, das Geld reicht anscheinend auch nicht, um in ein Haus zu ziehen oder so zu leben.
Naja, wenn du
und das
wenn
war's. Du, es ist halt die, es, ich weiß nicht, ob das, es ist die Frage, ob das in dem Sinne notwendig ist, das nochmal zu wiederholen oder ob du dir dadurch, dass ich mir denke, okay, sie arbeitet jetzt Tag und Nacht bei Amazon, hat aber trotzdem nicht genug Geld, um dann irgendwie Sachen zu reparieren, die in ihrem Auto kaputt sind, ist für mich ja auch schon bezeichnend.
Weißt ich du? Weiß nicht, wenn die Position der Arbeiter eingenommen wird, die abhängig sind vom Arbeitgeber Amazon, weil das der einzige ist, der für 3 Monate einstellt, für 3 Monate bezahlt, ohne Qualifikation an allen möglichen Standorten, wo du reingehst, arbeitest, Geld abholst, wieder gehst. Und genau diese Arbeitskräfte nutzt, ich will nicht sagen ausnutzt, aber das würden andere vielleicht machen, die keine andere Wahl haben und die für einen Hungerlohn fast schuften lässt, weiß ich nicht, ob man dann
ich
nicht
weiß,
doch
aber dann
vielleicht
müsstest du ja den ganzen Film nochmal ändern, weil da brauchst du ja Zeit, um das irgendwie, um eine Kritik vielleicht in angemessenem Maße zu formulieren oder zu zeigen.
Das kann ich mir vorstellen und ich kann es auch nicht endgültig bewerten, weil ich nur gelesen habe, weil ich den gerne gesehen hätte.
Ich glaube, das Problem auch, ich weiß, was du meinst, ich habe da auch Artikel gelesen, ich kann mich noch nicht mehr erinnern, weil ich meine, Amazon muss ja auch Erlaubnis geben, dass man dort das Logo zeigt und die Factory und so, also da hast du ja schon irgendwie indirekt Beteiligung der Firma an dem Film. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja. Jedenfalls hat mich kalt gelassen. Es ist ein interessanter Film. Man kann gut darüber diskutieren. Ich glaube, es wäre gut gewesen, hätte ich den Film noch mal mit anderen Leuten gesehen. Aber tatsächlich von all den Sachen einer, der am wenigsten hängen bleibt. Was aber hängen geblieben ist bei mir, ist der Cannes-Gewinner.
Ah,
Titan. Titane. der vielleicht erste, ja, zum Teil Horrorfilm, der überhaupt diesen großen Preis gewonnen hat, gedreht von Julia Ducournau, eine französische Regisseurin, die vor 2-3 Jahren in die Szene gekommen ist mit einem großen Knall mit dem Horrorfilm Raw. Sie ist ein großer Fan von David Cronenberg und seinen Body-Horror-Sachen, also sozusagen die Veränderung des Körpers, so korporalen Realität, so was das auch für den Menschen bedeutet und was das für sozusagen ihn in Beziehung zu seiner Umgebung bedeutet und das Verändern des Menschen. Und hier hat sie ja ein tragisches oder ein hochemotionales Serienmörder-Body-Horror-Drama erschaffen. Verrückter Mix. Der Film geht, der Film ist, also ich saß im Kino, war auch nur ich und noch eine andere Person, also der lief auch nur wirklich kurz in den Kinos, aber ich saß so da mit offenem Mund und offenen Augen, so what the fuck passiert hier gerade? Über ein junges Mädchen, was sehr, sehr früh einen schlimmen Autounfall hat und ihr muss eine Metallplatte in den Kopf gesetzt werden, deswegen Titan heißt der Film. Sie heißt Alexia und sie ist eine sehr, sehr komische, verrückte Frau, sehr, sehr ganz schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater. Es stellt sich dann auch heraus, dass sie einen Hang zur Mordlust besitzt.
Und ganz normal.
Wirklich harte Szenen, die sich dann abwechseln und den größeren Teil des Films ausmachen, dass sie flüchten muss. Und ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, es kommt schon wirklich nach gefühlt der ersten halben Stunde oder nach 25 Minuten. Sie muss flüchten, überall wird nach ihr gesucht, weil herausgefunden wurde, dass dann sie schlimmste Verbrechen angerichtet hat. Und sie sieht am Flughafen das Vermisstenanzeigen von einem Jungen. Und sie hat auf die Schnelle die Idee, sie geht auf die Flughafentoilette, färbt ihre Haare und richtet sich aufs Übelste zu, um sich dann als Junge auszugeben, der wiedergefunden wird. Okay. Schlimme Szene, sie muss sich die eigene Nase brechen, bei sowas cringe ich immer total. Also sie hält sich dann am Waschbecken fest und knallt mit dem Kopf dagegen, damit sich ihr, ja, ganz schlimm, damit sie sich die eigene Nase bricht und das so und sie völlig anders aussieht. Und sie meldet sich dann am Flughafen und sagt, ja, ich bin der, den ihr sucht. Und dann kommt der andere Teil des Films, wo dann der Vater des vermissten Jungen kommt zum Flughafen, gespielt von einem grandiosen Vincent Lindon, ein genialer französischer Schauspieler, der hat hier, also wirklich, der ist unglaublich in dem Film, wirklich fantastisch. Und du weißt die ganze Zeit nicht, erkennt er, dass es nicht sein Sohn ist, oder dadurch, dass der Sohn schon seit 20 Jahren vermisst ist, kann er das gar nicht wissen. Und er kommt, sieht das Mädchen und die sich schon wirklich komplett zugerichtet hat mit Mütze und irgendwelchen Trainingsanzug. Sie könnte auch als Junge durchgehen. Sieht und c'est mon fils, das ist mein Sohn. Und nimmt sie mit und er arbeitet als Feuerwehrmann und hat sozusagen seine eigene Ausbildungsstätte für Feuerwehrmänner. Und sie wächst dann immer mehr in dieses Feuerwehrmann-Ding rein und nebenbei läuft noch was ganz anderes, weil es gibt eine Szene, wo sie, und da kommt dieser Body-Horror-Part, ich muss das vorwegnehmen, da hat sie Sex mit einem Auto. Ja,
ja, also wie gesagt, der normalste Film.
Und ist dann schwanger von diesem Auto.
Ah.
Und dann, das ist die andere Sache, die sozusagen noch ein bisschen dazu brodelt und es ist wirklich unglaublich, ich weiß, jemand ist auf meine Empfehlung hin ins Kino gegangen und war schwer enttäuscht, das kann ich nachvollziehen, es ist sicher kein Film für jemanden, der ein bisschen einen üblichen Film haben möchte, der logischen narrativen Punkten folgt, aber deutlich besser in Erinnerung geblieben als Nomadland.
Ja, ich sehe das jetzt als Feuerwehrfilm, von denen es absolut zu wenig gibt.
Und mich interessiert mich würde nicht. Wirklich deine Meinung dazu interessieren. Also wenn du die
ich
Chance
hab ein bisschen hast, Schiss, weil ich wirklich ein Horror-Schisser bin.
Es ist nicht Horror im typischen Sinne. Es ist tatsächlich eher dieses, wo du dich unwohl fühlst, weil viele so körperliche Sachen, weißt du, dieses ich hau meine eigene Fresse gegen das Ding.
Und, ja, damit kann ich schon umgehen.
Sie hat Sex mit einer Frau und beißt ihr fast die Nippel ab und so. Das sind so Sachen, die sehr unangenehm sind, weißt du so.
Aber
es ist jetzt nicht Horror im typischen Sinne, oh, gruselig. Auf gar keinen Fall.
Okay. Ja, nee, damit kann ich ganz gut umgehen. Das ist nicht so wild.
Es ist typische französische Hipster-Fucked-Up-Scheiße. Aber toll gemacht.
Ich verstehe. Ja. Nee, interessiert mich auch. Wurde aber auch natürlich hier nicht gezeigt. Und ohne Screener oder so kommt man da nicht so ran, wenn man nicht auf diverse Internetseiten zurückgreifen möchte.
Natürlich, ja.
Naja. So, mein Lieblingsfilm 2021, den ich zwar schlechter bewertet habe als Dune, den ich aber trotzdem bei weitem lieber mag, ich habe dem einen halben Stern weniger gegeben, ist ein Zeichentrick Familien-Kinder-Netflix-Film, der dieses Jahr rausgekommen ist, und zwar The Mitchells vs. The Machines. Hast du den gesehen?
Okay, krass, nein.
Großartig, großartig. Ich wachse immer mehr da rein, dass ich wieder gut gemachte Kinderfilme sehr gerne mag. Unter anderem die Paddington-Filme, die Meisterwerke sind, vor allem der zweite. Aber hier der Film ist wirklich großartig. Es geht um eine Teenagerin, die von zu Hause auszieht, um an die Uni zu gehen, um Regie zu studieren. Die Familie ist aber ein bisschen sauer, weil alle immer nur an den Handys hängen. Es gibt viel Streit in der Familie, viele Reibereien, so wie das jeder, der als Teenager in einem Haushalt mit irgendwelchen Erziehungsberechtigten aufgewachsen ist, zu 100% kennt, also jeder. Und die schenken der einen Roadtrip zum Abschied. Sie fahren sie zur Uni. Während diesem Roadtrip macht sich die Filmversion von Siri selbstständig und übernimmt die Welt. Und nur die Mitchells wehren sich und wissen, was zu tun ist. Und müssen dann diese Katastrophe abwenden. Diese kleine technische Apokalypse. Und der ist so mit so viel Herz und so witzig, mega, und so schön. Der macht so viel Spaß, aber in den richtigen Momenten hat er die richtigen Töne, um auch eine gewisse kindgerechte Traurigkeit, die aber auch einen Erwachsenen erreichen kann, zu treffen. Der eignet sich, ich habe den mit meiner kleinen Schwester gesehen, die fand ihn super und auch ich fand ihn super. Der eignet sich für Erwachsene genauso wie für Kinder. Man kann den
gute Empfehlung getrost, für die Weihnachtstage.
Ja, 100%. Man kann den getrost alleine als Erwachsener gucken. Man darf sich nicht davon abschrecken lassen, dass es ein Kind, also auch ein Kinderfilm ist oder ein Zeichentrickfilm. Insgesamt sollte man das nicht, weil man dann viele gute Filme verpasst. Da habe ich später noch einen, den ich 2021 entdeckt habe. Das ist mein Lieblingsfilm 2021. Eine Netflix-Produktion, die komplett untergegangen ist.
Gerade als du gesprochen hast, direkt auf die Watchlist gesetzt. Ich lese auch gerade, der wurde gemacht von den Machern von Lego Movie und von Spider-Man Into the Spider-Verse. Ja. Also, das ist sehr, sehr gute Werbung.
Von den Produzenten zumindest.
Die Mitchells gegen die Maschinen. Ist auf Netflix, Leute.
Ja. Also, für einen leichteren, angenehmeren Watch, der auch schon verfügbar ist und nicht wie viele andere Filme, die hier bis jetzt besprochen wurden, entweder noch zur Leihe sind oder im Kino laufen oder gar nicht gelaufen sind und vielleicht nicht so schwer zugänglich sind wie ein Titan oder ein sehr langsamer Dune, der nur ein halber Film ist. Der ist wunderschön. Der ist wunderbar. Sehr herzlich.
Was war für dich die größte filmische Überraschung? Das muss nicht aus diesem Jahr sein, sondern der Film, den du dieses Jahr geguckt hast, der dich am meisten überrascht hat. Im positiven Sinne.
Das ist super schwer, weil ich habe super viele Filme geguckt und ich habe nicht alle im Überblick. Ich habe meine größte Überraschung aus 2021 rausgesucht oder meine zwei sogar. Mhm. Und das ist einmal Free Guy mit Ryan Reynolds.
Okay,
der GTA in Real Life Film, der mir super viel Spaß gemacht hat im Kino. Es war eine großartige, ich bin der Typ, der Leuten generell im Kino sagt, ey, halt mal die Fresse, wenn die laut sind. Außer bei Kinderfilmen und bei Actionfilmen, die offensichtlich Spaß machen sollen. Und ein paar Sitze weiter saßen so drei Jungs, die komplett ausgeflippt sind regelmäßig. Und wenn am Ende da die Fortnite-Spitzhacke rausgeholt wird im Film und sich damit auf die Schnauze gehauen wird, dann sind die vollkommen ausgeflippt. Es war großartig.
Ich hab ein paar Clips davon gesehen, hatte gar keinen Bock mehr, aber
ey, es war super, wirklich. Es war Also vielleicht lag es auch nur an dieser Kinovorstellung, aber ich bin da reingegangen mit Freunden, die wollten ins Kino gehen, aber es lief nichts, was ich noch nicht gesehen habe. Und auch, die wollten was Leichteres sehen, dann sind wir da reingegangen und ich habe wirklich überhaupt nichts erwartet. Ich bin kein Fan von Ryan Reynolds. Ich habe den gesehen als sowas wie Ready Player One und den finde ich grausam. Und ich hatte eine richtig gute Zeit und das war überraschungs... Also das ist immer noch kein guter Film. Ich habe dem, glaube ich, 3,5 Sterne gegeben oder 3. Irgendwie sowas. Ist aber viel besser als das, was ich erwartet hätte, was ich gebe. Vielleicht so 1,5. Und der andere Film, der mich auf jeden Fall positiv überrascht hat, ist Suicide Squad von... Wie heißt der gute Mann? Der hat auch Guardians of the Galaxy gemacht. Genau, James Gunn. Wo mir Harley Quinn tierisch auf die Nerven gegangen ist. Das war der größte Schwachpunkt. Aber der Rest...
Der erste Suicide Squad war eine Katastrophe. Den zweiten habe ich leider noch nicht gesehen. Aber
der zweite macht viel richtig, was der erste sehr falsch gemacht hat, würde ich behaupten. Das große Ensemble und die Konsequenz, mit der das umgesetzt wird von James Gunn, ist sehr erfrischend. Insgesamt bei Superheldenfilmen und Superhelden-Ensemble-Filmen. Sehr blutig. Und fügt sich nicht gut in normale Superheldenfilme ein. Und genau das macht ihn eigentlich ganz interessant und ganz sehenswert.
Über meine größte Überraschung des Jahres habe ich schon in der Horrorfolge gesprochen, und zwar Malignant. Das war einfach wirklich, ich muss ständig an den Film denken. Das ist eigentlich, ich kann es immer noch nicht entscheiden, ob das genial oder einfach nur grenzdebil ist. Ich glaube, es ist einfach ein Mix aus beidem. Aber ich habe über den Film schon gesprochen, deswegen will ich das gar nicht viel weiter ausführen. Aber, und jetzt kommt ein bisschen diese typische Snob-Antwort, ich habe natürlich sehr viele Classics gesehen und man geht ja schon rein
Classics.
mit dem Wissen, okay, die sind geliebt, die tauchen auf den großen Listen auf. Und ein Film davon, den ich bei Arte gesehen habe, ich glaube sogar in der Mediathek dieses Jahr, von dem ich wusste, dass er geliebt wird, aber über den wird nicht wirklich gesprochen, denn es ist ein Film aus dem Jahre 1945. So, ich kann jetzt schon die Augenrollen hören bei einem der Zuhörer. Der Film heißt Begegnung. Von David Lean, ein bekannter Regisseur, den man kennt, also ein britischer Regisseur, der den großen, gigantischen Epos aller Epen Lawrence von Arabien gemacht hat.
Ah.
Dieser 4,5 Stunden Film, der ja wirklich weltberühmt, weltbekannt ist. Und David Lean hat aber etwa 15 Jahre zuvor diesen Film Brief Encounter, aka Begegnung, gemacht. Und ich war schockiert, wie gut mir dieser Film gefallen hat. Nicht okay, weil er alt ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass mich der so emotional mitnimmt. Ich war richtig drinne. Es ist ein wunderschöner, romantischer, aber auch trauriger Film. Geht auch nur eine Stunde und 26 Minuten. Und es ist ein romantischer Film. Es geht um eine Frau, die verheiratet ist, eine Familienfrau, die an einem Bahnhof einen Fremden kennenlernt und sich mit ihm so gut versteht, sie immer wieder trifft sie ihn und sie gerät in die Versuchung, ihren Mann zu betrügen. Und wir folgen sozusagen diesen beiden und wir folgen ihr, wie sie diesen Mann immer besser kennenlernt, wie die beiden sich immer besser kennenlernen und wie die beiden Gefühle füreinander entwickeln. Und der Film ist sehr, sehr traurig und hat wirklich, ich würde mich so weit aus dem Fenster nehmen, eins der besten Filmenden aller Zeiten. Ist unglaublich
nicht schön schlecht
gemacht, toll gemacht. Und ich habe auch super interessant war es zu lesen, diesen Bahnhof, an dem die sich lieben, den gibt es wirklich in England. Ich glaube aber, ich glaube, das ist im Norden von England. Mhm. Hier ist es London, aber der ist im Norden von England. Und der Bahnhof ist schon mittlerweile zu einer Touristenattraktion geworden. Und es gibt in diesem Bahnhof ein kleines Häuschen und das ist ein Museum für den Film Brief Encounter. Und der läuft jeden Tag dort, da sind irgendwie so, die haben 5
Krass.
Stühle oder so, und der läuft jeden Tag, läuft der Brief Encounter. Weil innerhalb Englands ist das so ein klassischer Film, so eine klassische romantische Geschichte, die auch mit so viel Trauer verbunden ist. Ich meine, es ist Kriegszeit, ja, also der Film wurde 45 gedreht. Wunderschön. Wunderschöner, toller Film und ich war überrascht, wie sehr mich das mitgenommen hat.
Jetzt habe ich voll Bock, nach London zu fahren und mich in diesen, also ich liebe London sowieso, ist meine Lieblingsstadt, und mich in diesen Bahnhof zu setzen und mir diesen Film anzuschauen, das hört sich ja mega,
nice an. Der Bahnhof ist tatsächlich irgendwo in Nordengland oder so, und die haben das nur ein
bisschen gedreht. Ach, in Nordengland, ich dachte ja, im Norden Londons.
Nee, schade. Ich glaube, der ist in Nordengland, ein toller Film, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er mir so gut gefallen würde, deswegen ist es für mich die größte Überraschung.
Geil. Ja, schaut an die Arte Mediathek.
Ja, wollte ich gerade sagen, danke an Arte Mediathek, die wirklich jeden Monat eine.
Die haben dieses Jahr so dermaßen
Arbeit leistet.
Gute Filme wieder in der Mediathek gehabt, so interessante Sachen.
Und ich würde mir wünschen, dass die Homies endlich mal auf Twitter reagieren, so. Ihr seht schon, wie viel Werbung ich mache, so gebt mir mal einen Shoutout, Leute. Also,
ey, auch auf Instagram immer schön Arte, ich bin am Markieren, das juckt überhaupt nicht. Aber auch für Kurzfilme. Dieses Jahr und letztes Jahr bin ich schon ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Ich werde immer größerer Fan von Kurzfilmen, weil da in einem sehr begrenzten Zeitraum viele interessante Spielereien irgendwie umgesetzt werden. Manche Kurzfilme werden dann auch richtige Filme, die sehr gut sind. Zum Beispiel Whiplash war ein Kurzfilm. Und die Arte Mediathek hat immer wieder super viele, super interessante, kürzere Filme mit Anspruch. Manche auch ohne. Aber ja, also in der Arte-Mediathek kann man sich immer wieder irgendwas raussuchen.
Und wirklich, die haben immer, tolle Sachen, die sind fantastische, super kuratiert. Auch Dokumentationen, es ist unglaublich, die Mediathek, alles kostenlos, Leute, seid nicht dumm,
ja.
Geht drauf. Ich habe letzte schon einen Post gemacht, die hatten Kieślowski-Filme da, die hatten Nuri Bilge Ceylan-Filme da, wirklich die ganzen großen Sachen, über die ich auch schon gesprochen habe. Die hatten Bruno Dumont, einer der interessantesten Arthouse-Regisseure Frankreichs. Tolle Sachen. Und die Dokus sind sowieso genial. Also ich habe dieses Jahr erst eine fantastische Doku zu Kadyrov gesehen, dem Chef von Tschetschenien sozusagen. Unglaublich toll recherchiert und gemacht, also Arte, Mediathek.
Die haben Yorgos Lanthimos Filme haben die da gehabt, zwischendurch. Drive war in der Arte Mediathek. Die haben Hits da, die haben Geheimtipps da, und alles für Umme. Einfach nur, man muss sich ein bisschen von diesem Kunst-Snob-Ding verabschieden, was Arte ist, und sich ein bisschen drauf einlassen. Großartig.
Wenn nicht jetzt, wann dann, Leute? Wir sind hier in Corona-Zeiten, dann lasst euch drauf ein. Das ist doch, wenn ihr schon nicht rausgehen könnt, dann bildet euch darüber und entdeckt neue Sachen für euch. So.
So,
bringt etwas Interessantes in euer Leben.
So. Von der super Arte-Mediathek, was war der schlechteste Film 2021? Der 2021 released wurde.
Ich habe über den schlechtesten Film schon gesprochen. Ich muss dazu sagen, ne, ich passe sehr, sehr auf, was ich gucke. So, also von Filmen, wo ich weiß, die werden mir A nicht gefallen oder ich lese die Kritiken und die sind scheiße, ich werde dafür kein Geld ausgeben. Ist nicht. Nein, wirklich. Also da bin ich auch hart und ich verstehe auch meine Freunde manchmal nicht, die sich wirklich auch zum Teil, du hast eine unglaubliche Auswahl in Streaming-Sachen, wo auch einfach gute Sachen sind, die nehmen dann das, was ich immer als allerletztes nehme, irgendeine Scheiße, so, weißt du? Du hast dort, die haben David Fincher 7 noch nicht gesehen, aber nehmen dann, keine Ahnung, Skyscraper Teil 3 oder so, Bro.
Ey, das ist was, das kann ich manchmal verstehen. So, ich habe auch Tage, da schaue ich, halt an einem Tag, ich glaube, es war dieses Jahr, da habe ich die beiden neuen Jumanji-Filme geguckt und hatte eine super Zeit damit. So, die sind ultra bescheuert, ultra anspruchslos, aber Jack Black macht mir Spaß, keine Ahnung was. So, das war so ein lazy Sonntag irgendwie, war voll okay, gar kein Ding. Und ich muss auch nicht immer was super Anspruchsvolles haben. Eher öfter, aber nicht immer. Aber wenn ich sehe, dass ein Film wirklich, wenn er mich persönlich nicht interessiert, so, der ist weder leicht und unterhält mich, noch ist der so, dass er mir gefallen würde, sondern einfach nur öde oder einfach nur schlecht, dann schaue ich mir den nicht an. So, ich kann Leute nicht verstehen, die bei Letterboxd gibt's auf deinem Profil diese Sterne Overview. Yeah. Und Leute, die da ohne Ende so 2, 2,5, 1,5 Sterne Bewertungen haben. Ey, was ist denn mit euch? So, dann guckt ihr Filme, um sie scheiße zu finden.
Ja, nee, das
so, das macht keinen Sinn. Deswegen habe ich schön viele 4 Sterne Durchschnittsreviews. So wie sich das gehört.
Ich glaube, der schlechteste Film, über den habe ich schon gesprochen, war The Woman in the Window.
Mhm. Ja, ich verstehe.
Mit Amy Adams.
Schade eigentlich.
Geisteskrank enttäuschend und auch einfach am Ende dumm und nervig. Das war richtig. Ah, da bin ich auch. Da kotzt mich sogar an, dass ich da so viel Zeit reingesteckt habe. Also einfach so ein bisschen mich zu freuen da drauf und geil, cool, wir kriegen einen halbwegs guten Thriller. Die haben mich echt gekriegt mit dem Trailer. So. Also das war schlimm. Und ein anderer Film, den ich unfassbar dämlich fand. Mein Gott, der war auf Netflix. Da spielt, wie heißt denn der von Dexter?
Ich habe keine Ahnung.
Michael C. Hall.
Ja.
Warte mal, lass mich mal schnell gucken. Das war ein schlimmer Film, du.
Michael C. Hall.
Genau, von 2019 ist der, aber der kam mir vor, als wäre er dieses Jahr rausgekommen. In the Shadow of the Moon. Ein Mystery-Krimi mit Serienmörder und Time Travel. Und ich dachte mir, geil, das klingt nach was für mich. Katastrophe. Katastrophe.
Der sieht wirklich richtig scheiße aus.
Der Film war wirklich dermaßen dämlich und dumm, völlig unlogisch. Am Ende wird noch die ganz auf die härteste Tränendrüse gedrückt. Ein Ende, was ich schon nach 2 Minuten vorher sehen kommen habe. Katastrophal. Nee, das war wirklich lame. Das war wirklich lame.
Funny thing, jetzt waren es schon 2 Netflix-Filme. Und mein schlechtester Film ist auch einer. Das heißt, inzwischen ist so eine Netflix-Produktion ist eher sowas wie Direct-to-DVD. Es ist einfach kein Qualitätsprädikat. Also zwischendurch sind immer schöne, gute Filme dabei, aber die meisten Netflix-Direktproduktionen. Mein Lieblings-2021-Film ist eine Netflix-Produktion. Aber der Rest ist einfach nur grausam und das hier ist einer davon. Und zwar, also Army of the Dead. Der Zombie heißt Action, Komödie.
Ach so, mit Matthias Schweighöfer, ne?
Ja.
von Zack Snyder.
Von dem ich wirklich nichts erwartet habe. Gar nichts. Ich habe von Zack Snyder schon, den ich fast als schlechtesten Film genommen hätte. Wie hieß denn der? Dieser Superhelden. Ah, genau. Justice League. Zack Snyders Justice League. Hätte ich fast als schlechtesten Film genommen, weil ich den, also viele haben den gefeiert, ich fand den brutal schlecht.
Boah, ich hab keinen Bock, 4 Stunden da zu investieren, ist mir doch egal mit eurem dummen
Snyder-Cut. Ich hab mir das angetan, unfassbar schlecht. Dann dazu noch irgendwie, dass sich Filmstudios irgendwie so einer Übermacht an Fans ergeben, die wie einem Kult ihrem schlechten Regisseur folgen, der nur Scheißfilme macht. Dieses Jahr sogar 2. Und Army of the Dead ist wirklich, wenn man sich anhört, was der Plot ist, Leute fahren ins von Zombies besetzte Las Vegas, um dann Tresor auszuräumen und wollen wieder raus, ist schon vollkommen ohne Anspruch und total scheiße und es ist einfach noch viel schlechter. Also das ist was, das hat Potenzial, um Spaß zu machen, ein bisschen bescheuert, ein bisschen leichte Unterhaltung und nicht mal das ist es. Es ist auf allen Ebenen ausnahmslos grauenhaft. Es sieht scheiße aus, die Effekte sind unter aller Sau. Die Schauspieler sind grauenhaft, obwohl da ein Dave Bautista mitspielt, der zum Beispiel in Blade Runner großartig spielt. Nichts funktioniert, nichts macht Spaß, kein Witz zündet. Es ist einfach das absolute Grauen, was Filme angeht. Und Zack Snyder sollte am besten einfach nie wieder auf einem Regiestuhl Platz nehmen, nach den Misses dieses Jahr. Und mit der toxischen, nervigen Insel-Fanbase, die er mit sich rumträgt.
Ja, ja, das sowieso. Nee. Also da macht's auch keinen Spaß. Ich bin auch diese ganzen Kriege, DC, Marvel, so, Mann, ich mag die DC-Properties, aber da bin ich sofort raus. So. Ich freue mich, das so ein bisschen vorwegzunehmen, weil ich hatte ja geschrieben, auf welche Filme freust du dich 2022 am meisten. Ich freue mich natürlich auf den neuen Batman.
Ja,
geht nicht anders.
Safe.
Die Trailer sahen unfassbar krass aus. Ich hab Bock auf Robert Pattinson mit seiner, mit seinem, weiß nicht, Emo-Vibe als Batman.
Ey, sieht so geil aus. Ich hab voll Bock drauf.
Zoe Kravitz ist vielleicht die beste Catwoman aller Zeiten, obwohl ich sie noch nicht eine Sekunde hab spielen sehen.
Wenn irgendwer Bock auf Batman hat und nicht mehr warten kann, dieses Jahr ist ein anderes sehr gutes 2021-Release, Zeichentrick, Batman The Long Halloween Teil 1 und Teil 2. Auch 2 Teiler. Ist rausgekommen, ist super, mega.
Tatsächlich ein ganz seltener Fall, wo ich die Comics gelesen habe dazu, deswegen muss ich die mir noch angucken.
Ey, wirklich, große Empfehlung, hat mir viel gegeben, hatte ich eine gute Zeit mit.
Nice. Ja, Netflix-Produktionen waren leider sehr enttäuschend. Ich muss auch sagen, ich habe Austin Powers geguckt, den ersten, und ich war irgendwie enttäuscht, wie...
Echt?
Ja, also ich hatte den so übertrieben lustig in Erinnerung aus meiner Kindheit.
Also du hast den schon gesehen, ja, ich habe den auch...
Und bei meinem Rewatch war ich echt enttäuscht so. Ich habe das Gefühl, erstens sind kaum Gags, die noch so wirklich zünden, und manche, ja, und sehr, sehr viele ist auch einfach überhaupt nicht gut gealtert.
Ich hab,
sind ein paar Klassiker-Sachen dabei, aber... Das
habe ich bei vielen alten Komödien. Ich habe Der Prinz aus Zamunda letztens gesehen. Coming to America heißt der auf Englisch. Den zweiten habe ich immer noch nicht gesehen, habe ich keinen Bock drauf. Und den fand ich früher so lustig. Dann habe ich den nochmal gesehen und der hat überhaupt nicht funktioniert. Der war so bieder irgendwie. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst vor Austin Powers, weil ich den auch super lustig fand das letzte Mal, als ich den gesehen habe vor ein paar Jahren. Was allerdings super funktioniert hat, ist Lethal Weapon. Ich habe Lethal Weapon wieder gesehen, nach Jahren. Funktioniert immer noch. Ist genauso. Ist halt Lethal Weapon, sowas soll man sagen.
Teil 2 ist der beste.
Findest du?
Ja.
Ich mag alle so. Es gibt ja welche, die sagen, Teil 3 ist wirklich schlecht.
Würde I have mitgehen. Diplomatic immunity. It's just been revoked. Das ist doch geil, ey.
Ich finde es so geil, wirklich. Macht so viel Spaß. Und was ich dieses Jahr auch nochmal gesehen habe, der jetzt in meiner Top 4 Favorite Liste bei Letterboxd ist, ist Big Trouble in Little China.
Oh mein Gott, John der beste Carpenter. Film aller Zeiten.
Ja.
Der beste Film aller Zeiten.
Mit Kurt Russell. Ey, wirklich Meisterwerk.
Das ist der beste Film aller Zeiten.
Sorry, ich schau mal gerade, ob es den im Streaming gibt. Ja, der ist bei Disney Plus, ist der.
Der Film bei Disney Plus.
Ja.
Ey, Leute, nee, im Ernst, das ist wirklich, wie viel Spaß kann ein Film machen? Muss man wirklich mal sagen.
Und trotzdem, also, wenn du kannst den auf alle möglichen Weisen schauen. Du kannst den schauen und einfach nur Spaß haben. Wenn du unbedingt um jeden Preis irgendwas Intellektuelles drin sehen willst, dann achte mal auf die Verteilung von der Heldenrolle in dem Film. Wer ist der wirkliche Held? Ist es der dämliche Trucker Kurt Russell? Oder ist es vielleicht doch Dennis Dunn?
Ach man, Kurt Russell ist doch so gut, ey.
Ja, und es wird wunderbar rausgearbeitet. Das ist großartig und es macht unglaublich viel Spaß. Super Film. Ein Liebling, ein absoluter,
nee,
ein absoluter
ist Liebling. Echt so. Gehe ich absolut mit. Nein, unglaublich. Sorry, aber so Carpenter Run in den 80s ist geisteskrank.
Geisteskrank,
ja. Was war der lustigste Film, den du dieses Jahr gesehen hast?
Wahrscheinlich Suicide Squad. So, das ist, oder okay. Also von den 2021 Releases, Suicide Squad, bei dem hatte ich manche Szenen, wo ich wirklich im Kino laut lachen musste, das ist selten. Es war ziemlich derber, dämlicher Humor, der mich aber an dem Abend gekriegt hat. Und ansonsten der lustigste Film allgemein, wahrscheinlich The Nice Guys, den ich beim ersten Watch, der mich überhaupt nicht gekriegt hat, ich habe gedacht so, ey, was ist das für ein Film? Dann habe ich den nochmal mit meinem Vater zusammengeschaut. Und ich fand den großartig. Ich habe unfassbar viel gelacht. Ich habe die Zeit meines Lebens gehabt. Ich habe so viel Spaß gehabt. Neben meinem letzten Watch von Big Trouble in Little China. The Nice Guys, eine großartige Komödie der letzten 10 Jahre. Mit großartigen Schauspielern, mit großartiger Chemie.
Ja, gehe ich mit. Wie heißt der gute? Russell Crowe und mein Liebling
Gosling.
Natürlich Ryan Gosling. Super, yes, auch in einer Rolle, die ein bisschen nicht typisch ist für ihn, weil er so richtig viel Physical Comedy spielen muss. Ich habe eine Komödie gesehen, die mir unfassbar viel Spaß gemacht hat, die ein toller Familienfilm ist, die auch extremst gut altert. War ich schockiert. Die auch einfach nur Spaß macht. Ist School of Rock.
Oh, der ist noch auf meiner Watchlist. Der ist auf Netflix, richtig?
Der ist auf Netflix.
Ja.
Ich sag's euch gleich, ein Film, den man mit der Familie gucken kann und man kann auch Spaß haben. Herzerwärmender Film. Jack Black in der Rolle seines Lebens, würde ich sagen. Der ist wie gemacht für diese Rolle. Wie geschaffen?
Ich habe Jack Black zum ersten oder in seiner Premierenrolle, glaube ich, gesehen in High Fidelity dieses Jahr, wo der eine der besten, also ich bin ein großer Fan von Gesangsszenen in Filmen, die keine Musicals sind. Und der liefert so eine geile Marvin Gaye Es ist großartig, wirklich. Schau bitte High Fidelity, wenn du Jack Black magst.
Gibt's den im Stream?
Ich kann nachschauen.
Ja, schade.
High Fidelity ist, also ich habe das Buch vorher gelesen, schon als Teenager, und habe dann dieses Jahr den Film gesehen, zusammen mit meinem Vater.
Ist das von Nick Hornby?
Ja, der ist auch bei Disney Plus. Ist High Fidelity. Okay. High Fidelity.
Wenn einer von euch süßen Mäusen in meine DMs sliden möchte und mir einen Zugang zu Disney Plus gewähren
Tim
will.
Tim Robbins spielt da so geil. Also macht wirklich viel Spaß, der Film.
Aber ich sag's dir, meine Empfehlung School of Rock. Kann man ganz entspannt gucken. Wenn du wirklich
willst
abschalten
ich,
und so,
wirklich,
der da, macht das ist so viel Spaß. Unglaublich.
Kennst du das, wenn dir irgendwas
empfiehlt und
du sagst so, ja, schau ich mir irgendwann an, keine Ahnung was, blablabla. Mhm. ist auf der Watchlist. Aber das ist einer, auf den habe ich wirklich richtig Bock und schon seit längerem.
Den kann man auch an den Feiertagen gucken. Sehr gut. Ja. Borat 2 war für mich eine Enttäuschung, muss ich ehrlich sagen. Hab ich dieses Jahr geguckt, war echt nicht ansatzweise so gut wie der erste.
Ja.
Und ich habe auf deine Empfehlung hin The Art of Self-Defense geguckt. Der war auch cool. Leider ein bisschen zu gewalttätig für meine Ma, aber sehr, sehr guter Film mit Jesse, wie heißt der?
Eisenberg.
Ja. Der ist, glaube ich, noch auf Prime.
Mhm. Müsste auf Prime sein, ja.
Leute, schaut euch den an. Eine sehr, sehr dunkeldüstere Komödie.
Ja. Stimmt. Aber ich glaube, den habe ich schon letztes Jahr gesehen, glaube ich. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der, bei dem habe ich auch viel lachen müssen und dann das Lachen runterschlucken. Aber auch den kann man sehr viel tiefer und intellektueller lesen, wenn man möchte, mit Bezug auf toxische Männlichkeit und so weiter.
Die besten 5 Filme, die du 2021 gesehen hast.
Ja. Willst du alle auf einmal?
Drop it.
Okay, ich heb mir den besten fürs Ende auf. Es ist einmal, der ist jetzt im Arthouse Cinema Channel auf Prime. Kann man mehr oder weniger kostenlos sehen. Monos, der glaube ich ein 2020-Film ist. Ein Film über ein paar Jugendliche, fast noch Kinder teilweise, die in Chile, glaube ich, irgendwo in den Bergen hängen. Es wird überhaupt nicht umrissen, welcher Krieg das ist oder genau wo das ist, was da vor sich geht. Die haben eine Geisel da und mehr passiert erstmal gar nicht. Die sind da einfach nur abgeschieden von jeder Zivilisation, eigene Abläufe, sehr rudimentär, eigene... Ja, es entwickeln sich ganz eigene Dynamiken. Und das wird so interessant dargestellt. Die Schauspieler, die alle vorher noch keine Rollen hatten, bis auf der eine, der bei Miley Cyrus irgendwie bei dieser Hannah Montana Serie mitgespielt hat, der auch super spielt. Die spielen alle super. Die Bilder sind unfassbar. Unglaublich. Und das entwickelt einen Sog für den Zuschauer, der genauso für die Charaktere im Film funktioniert. Die werden da reingezogen in irgendwas, was die nicht richtig greifen können, was sie aber selbst mittragen, befeuern und was dann wieder eine Eigendynamik entwickelt, mit der so keiner rechnet und die einen immer tiefer in die Scheiße zieht, mehr oder weniger. Die landen dann irgendwann im Dschungel. Und ich will überhaupt nicht zu viel verraten, aber ein super interessanter Film, der super aussieht, der teilweise sehr hart ist. Und der auf jeden Fall sehenswert ist. Großartig, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich gesehen Memories of Matsuko. Der ist bei Prime, allerdings leider nur in der deutschen Fassung. Das ist ein großes Problem bei Prime. Das ist wie Amélie, der französische schöne Feel-Good-Film auf Crack. Bisschen Musical noch drin, also Moulin Rouge vielleicht noch dazu. Ist ein japanischer Film, wo es um eine Frau geht, die irgendwann verwahrlost stirbt und ihr Neffe will dann rausfinden, woran ist sie überhaupt gestorben, und ergründet dann das ganze Leben von ihr. Und dann erzählt der Film das Leben von ihr, was sehr hart war zu ihr, sehr unglücklich, aber sie hat irgendwie immer das Beste draus gemacht, deswegen etwas Amélie. Aber das ist so überdreht und so abgefuckt, Und so, also wirklich der Regisseur hat da alles genommen, was ihm eingefallen ist, hat den Farbfilter komplett aufgedreht, wenn er Bock hatte, Zeichentrick reingeworfen, Musical-Nummern, alles. Und es ist wirklich wie ein Gaspar Noé, Amélie, Musical aus Japan. Komplett verrückt und total geil. Fand ich super. Super interessant. Nice. Für jeden, der, habe ich noch nie vorher von gehört. Ich habe den nur gesehen, weil das Poster so interessant aussah und der Name mich an Memories of a Murder erinnert hat, mit dem der nicht so viel zu tun hat. Ey, wirklich, schaut den euch bitte an. Mit dem könnt ihr bei jeder Party, wo irgendein Schwanz ankommt und so tut, als wäre der krasse Intellektuelle, weil er einen Film von, keine Ahnung, wem gesehen hat, könnt ihr ihn komplett rauchen. Ja, oder ich auch, fairerweise. Aber das ist ein Film, den haben die wenigsten gesehen und der ist super. Super, super, super. Dann eine Doku, eine Musikdoku. Das heißt, das ist für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, die sich nicht für Filme interessieren, sondern hier wegen des Musikpodcasts sind, ist Searching for Sugar Man. Es gedreht von einem Schweden, der seitdem keinen Film mehr gemacht hat, der irgendwann sich auf eine Weltreise gemacht hat, auf der Suche nach einer Story, über die er eine Doku drehen will. Und irgendwo in Südafrika wurde ihm dann erzählt von einem Musiker, der da so bekannt ist wie bei uns die Beatles, Elvis Presley, Bruce Springsteen, Elton John, ein Star, wirklich Star. Jeder kennt den, jeder kennt seine Songs. Eine Legende, die keiner kennt. Niemand weiß, wer er ist. Niemand weiß, wo er wohnt. Alle denken, er ist tot. Es gibt so Gerüchte, der hat sich irgendwann selbst auf der Bühne angezündet. Und dann wird die Geschichte erzählt von ein, zwei Fans, die mit dem aufgewachsen sind während der Apartheid. Deswegen ist der so unbekannt, weil nichts ist rein, nichts ist rausgekommen aus dem Land. Außer irgendeine Raubkopie von der Platte von dem. Und da hat sich dann so eine Untergrundbewegung entwickelt. Und irgendwann nach der Apartheid reist irgendwer nach Amerika, geht in einen Plattenladen, will diese Platte kaufen. Und keiner hat die Platte. Keiner kennt den Typ. Es ist Amerikaner und niemand hat jemals von dem gehört. Der Typ, der da so bekannt ist, in diesem abgeschotteten Land, wie bei uns die bekanntesten Stars, so Udo Lindenberg oder sonst wer. Und die denken, das muss der Weltstar des Grauens sein aus Detroit. Und kein Mensch kennt den. Und keiner weiß, wer er ist. Da steht kein Name auf der Platte. Die kennen nur ein Bild, wo man nichts erkennt, wo er sitzt. Und irgendwann finden sie es raus. Und der Payoff in dem Film ist so geil. So eine Story wird es nie wieder geben. Es ist wirklich, die Umstände dafür sind einmalig. Dass die Story so passiert ist, ist auch einmalig. Es ist eine großartige, entertainende Doku, die super interessant ist, die schön ist, die spannend ist, aber nicht, die positiv spannend ist. Also du willst einfach wissen, wie ist es denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Ja.
Ich habe von dem Film gehört, aber du hast mir jetzt richtig Lust auf den Film gemacht.
Ey, ich war begeistert. Ich war wirklich begeistert von dieser super Doku. Und viele Dokus wollen ja irgendwas aufzeigen. Auf DVD.
Okay.
Viele wollen irgendwas aufzeigen oder aufdecken, irgendwelche politischen Sachen. Viele Dokus sind sehr ernst, spiegeln irgendwas wider. Zum Beispiel habe ich auch dieses Jahr eine ungarische Doku, glaube ich, gesehen über diesen Brand in dem Club. Suche ich später raus und zeig's dir. Das kannst du rausschneiden. Aber super viele ernste Dokus und die hier ist einfach nur interessant. Ja. Und sehr schön auch. Dann ist das nächste The Vanishing, Spurlos, von dem es ein amerikanisches Remake gibt.
Habe ich mir die Blu-ray geholt?
Ja,
der ist schau seit ihn dir Jahren an. Der ist auch seit Jahren auf meiner Watchlist.
Bitte schau ihn dir an. Ich hab den irgendwo online gesehen. Hab dann, als wir wegen dem Hochwasser keinen Strom und kein sonst was hatten, habe ich viele DVDs geguckt und dann war der da plötzlich und ich war überrascht, dass der in unserem eher amerikanischen Filmregal zu finden ist und mein Vater hat den selbst nicht gesehen, dann habe ich den angeschaut und das ist ein Thriller-Meisterwerk. Der ist, wer David Fincher liebt, sollte den sehen. Wer so Mystery-Thriller liebt, der sollte den sehen. Wer ein bisschen, also super. Es geht darum, dass an einer Autobahntankstelle irgendwo im Sommerurlaub die Frau vom Protagonisten verschwindet, einfach weg ist. Und das lässt ihn nicht los. Jahre später sucht er immer noch nach der. Das macht ihn verrückt. Der ist wirklich in einer kompletten Psychose. Hängt Plakate auf. Kommuniziert irgendwie mit dem mutmaßlichen Entführer. Und mehr will ich gar nicht sagen. Aber es ist unfassbar spannend. Es ist das Ende ist eins der härtesten, nicht visuell, aber psychisch ekelhaftesten Enden, die ich je gesehen habe. Das hat mich vollkommen überrascht, wie hart mich das getroffen hat. Es ist ein großartiger Film aus Belgien, glaube ich.
Einer oder von Holland. Kubricks Lieblingsfilm.
Echt? Das wusste ich zum Beispiel nicht.
Der hat den Regisseur George Slaser kontaktiert und meinte, wie hast du das gemacht? Das ist unglaublich.
Das wusste ich zum Beispiel nicht, kann ich aber vollkommen nachvollziehen, weil der Film ist ein Meisterwerk. Ich habe dem 9 von 10 gegeben, 9 von 10 Punkten. Der kann locker auf die 10 von 10 kommen, wenn ich den nochmal schaue. Der zieht dich an den Eiern einmal komplett durchs Wohnzimmer, wenn du den schaust, weil der die eigene Fragestellung so genial umsetzt. Du hast einen Protagonisten, der um jeden Preis wissen will, was da passiert ist, den es nicht loslässt. Und das ist bei dir genauso. Und wenn du dann, wenn der Protagonist vor dieselbe Frage gestellt wird, wie du, willst du wissen, was passiert ist, um jeden Preis? Oder willst du mit der Ungewissheit leben? Und du überlegst für dich selber, wie würdest du dich entscheiden? Und du merkst, fuck, ich bin sehr, sehr kurz davor, hier in meinem Wohnzimmer zu sagen, ey, ich setze alles aufs Spiel, nur um zu wissen, was mit der Frau da passiert ist, dann ist das so genial geschrieben und genial gefilmt und genial umgesetzt, großartig gespielt, vor allem vom Antagonisten. Absolute Empfehlung für alle, die sowas wie Seven mögen oder für die, die sowas wie Gone Girl mögen, sowas wie Prisoners von Denis Villeneuve. Großartig, großartiges europäisches Kino. Schaut euch diesen Film an. Ist mir auch scheißegal wo. Ihr werdet den lieben.
Ja.
Hoffe ich. Und der letzte, der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Der einzige Film, den ich neu gesehen habe, dem ich, glaube ich, 5 von 5 Sternen gegeben habe, den ich nicht vorher schon mal gesehen habe, ist The Killing of a Chinese Bookie. Von dem tollen... Ich weiß es gerade gar nicht auswendig. Obwohl ich es wissen sollte.
Ist auch Cassavetes.
Ja, John Cassavetes mit Ben Gazzara, wo es um einen Nachtclubbesitzer geht, der sich verschuldet und dann bei zwielichtigen Freunden sich Geld leiht, Geld verspielt, Schulden für Schulden aufkommen muss, irgendwas erledigen muss. Ich habe den gesehen, weil der verglichen wurde mit Uncut Gems von den Safdie Brothers. Weil der sehr treibend ist angeblich, weil der sehr stressig ist, weil der Protagonist von der einen in die andere Scheiße reitet und sich immer mehr verschuldet, immer mehr erledigen muss in weniger Zeit und am Ende läuft alles schief. Habe ich aber nicht so empfunden. Das liegt vielleicht daran, dass ich den Director's Cut gesehen habe, der länger ist und einen etwas anderen Schwerpunkt setzt. Aber für mich ist es ein Film, der sich damit auseinandersetzt, wie zugänglich ist Kunst, je nach in welcher Schicht du dich befindest oder in welcher Schicht du aufwächst, in welcher Schicht du lebst, wie deine sozioökonomischen Umstände sind und wenn du hart und viel arbeiten musst, weil es ist nicht irgendein Nachtclub, sondern es ist eine Art Stripclub. Aber die versuchen da Anspruch reinzubringen. Das heißt, die geben sich sehr viel Mühe bei den Vorstellungen, studieren da Sachen ein. Alles sehr melancholisch, schön gefilmt, in rotem Licht, lila, tolle Farben. Und das Publikum ist aber da halt nur, um Titten zu sehen. und um sich zu besaufen, um zu rauchen, um halt einen guten, leichten Abend zu haben. Und das war's. Die sehen sich aber als Künstler. Und dieser Gegensatz von was möchte ich tun, was möchte ich bieten und wie wird das aufgenommen, was wird von mir erwartet, was ist meine Rolle in der Gesellschaft, was ist meine Rolle in der Schicht, ist so gut und gefühlvoll umgesetzt, mit so viel Melancholie, wo ich sehr anfällig bin für melancholische Filme. Der hat mich sehr berührt, der hat mich sehr begeistert und ich konnte sehr viel zu den Filmen vorher sagen, aber zu diesem Film, der einer meiner Liebsten ist, die ich seit langem gesehen habe, kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich dieses Gefühl, was da ihm vermittelt und was der mir zumindest bereitet hat, nicht gut in Worte fassen kann.
Okay.
Wer sowas mag, also ich würde fast behaupten, auch wenn der sehr anders ist, wer sowas mag wie Drive, oder wer sowas mag wie Wim Wenders Filme, der wird mit dem Film viel anfangen können. Großartiger Film. Und großartige Schauspielleistung. Ben Gazzara ist so charismatisch und so ehrlich und so gut spielt er das. Da können sich viele heutige Schauspieler eine fette Scheibe von abschneiden.
Ben Gazzara ist genial.
Ja.
Der hat auch in einem meiner allerliebsten Trash-Filme mitgespielt, Roadhouse. Das ist für mich eine gigantische 5 von 5, eine 10 von 10. Mhm. Und der hat mitgespielt in einem Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, namens Buffalo 66.
Ja, sehe ich gerade.
Das war auch für mich eine der größten Überraschungen. Wunderschöner Film. Ich habe so eine Art Filme machen noch nie gesehen. Mhm. Noch nie in meinem Leben. Unglaubliche visuelle Atmosphäre. Ein Protagonist, der eigentlich eklig und zum Kotzen ist, der aber durch die Süße und Unschuldigkeit von einer jungen Frau so in damit konfrontiert wird, sich mit seinen eigenen Schwächen auseinanderzusetzen, und Ben Gazzara spielt da seinen Vater, den sie besuchen müssen, und eigentlich hat er dieses Mädchen auch nur gekidnappt, aber eine unglaubliche Liebesgeschichte, sehr berührend, einer der besten Filme der 90er Jahre, eine große Entdeckung für mich, Buffalo 66 dieses Jahr. Bin ein großer Fan und kann das nur empfehlen. Und ich bin mir sicher, dass er dir auch gefallen würde. Ich glaube, das ist genau der Film. Ja, der ist schon auf der Watchlist. Das ist genau der Film, der dir gefallen würde. Da bin ich mir zu 100% sicher, ja.
Ja.
Ja, ich hatte ja gesprochen über die ganzen Classics, die ich gesehen habe dieses Jahr. Und ich will mal ganz kurz die Classics. Und das ist ja wirklich crazy. Ich habe mich rangetraut zum ersten Mal an Ingmar Bergman. Ja?
Fehlt bei mir noch.
Wilde Erdbeere. Und ich hatte immer Angst, weil ich dachte, oh, das ist wahrscheinlich so langweilig und gar nicht. Überhaupt nicht. Hat mich richtig ergriffen. Wilde Erdbeeren, wunderschön. Persona von Kurosawa Yojimbo. Paths of Glory, ich habe Der dritte Mann geguckt. Unglaublich gut. French Connection. The Conversation von Coppola.
Großartig. Oh. Ey, also irgendwann, ich kann mir gut vorstellen, Hot Take, bis jetzt hat er nur 9 von 10 Punkten bei mir. Aber ich denke immer noch so viel über diesen Film nach. Es könnte irgendwann der Punkt kommen, wo ich sage, das ist der beste Coppola. Wahrscheinlich nicht, weil ich so ein großer Apocalypse Now-Fan bin. Aber The Conversation ist Top-Tier. Ja. Top-Tier.
Ja, ja.
Gene Hackman mit einer der besten Performances aller Zeiten. Der Mann ist ein genialer, begnadeter Schauspieler. Und in dem Film reißt der krank ab.
Ich habe, wie gesagt, 2001 zum ersten Mal gesehen, das war fantastisch. Mhm. Ich habe In the Mood for Love geguckt, der oft als einer der besten Filme des 21. Jahrhunderts gilt, von Wong Kar-wai. Ich habe Le Cercle Rouge mit Alain Delon, genialer Crime-Film. Ich habe Harakiri gesehen von Masaki Kobayashi, der ist bei Letterboxd auch immer unter, ich glaube, Top 2 oder Top 3 bestbewerteter Film. Sehr, sehr gut. Tolle polnische Filme gesehen. Ich habe Once Upon a Time in Anatolia, über den hatte ich ja schon gesprochen.
Ja, habe ich auch gesehen. Arte Mediathek.
Ja, Possession, unglaublich von Jaworski, ein 10 von 10 Horrorfilm, der hat mich komplett über den Haufen geworfen. Ich habe Fallen Angels geguckt von Wong Kar-wai und auch La Double Vie de Véronique von Kieślowski. Wunderschöne Filme, aber meine Top 5, von denen keiner jünger als 30 Jahre ist. Auf Platz 1 für mich ist Come and See. Mhm. Von L.M. Klimov, ein Kriegsfilm. Tatsächlich, die Top 2 sind Kriegsfilme. Sehr, sehr komisch. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Kriegsfilm-Fan, aber das ist, glaube ich, wirklich die Definition von Antikriegsfilm. Mhm. Come and See ist einer der erfolgreichsten Filme der Sowjetgeschichte. Absolut ergreifend. Absolut ergreifend, absolut verstörend. Einer der mit Abstand besten Filme aller Zeiten. Es geht um einen Jungen, der in Weißrussland ist und unbedingt die Armee sich der Armee anschließen will, um gegen die Nazis zu kämpfen. Mit einer völligen Naivität, weil er nicht weiß, wie schlimm der Zweite Weltkrieg ist, die er dann sehr schnell zu spüren bekommt, wenn sein ganzes Dorf ermordet wird. Und das sind Bilder in diesem Film. Das ist eine bedrückende Atmosphäre, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Das ist ein unfassbar guter und verstörender Film. Und der Junge oder der Schauspieler, der den Jungen spielt, das ist wahrscheinlich die beste Performance von einem Kind aller Zeiten. Und das ist so ein starkes, auch antifaschistisches Statement. Mhm. Das ist wirklich ein Film für die Ewigkeit. Du guckst den Film und bist danach, glaube ich, erstmal den Tag lang, ja, da bist du raus. Bist du bedrückt. Unglaublich. Unfassbar. Gibt's eine tolle Restaurierung von Bildstörungen in Deutschland. Ich würde sogar so weit gehen und das sagen, das ist so ein Film, wo ich sage, das hat ein Pflichtwatch. Nein, Come and See könnte auch an Schulen laufen. So wichtig, ja, ist der Film. An zweiter Stelle ist, und das war auch eine Überraschung, weil ich nicht gedacht hätte, dass der mich auch so ergreift und ich habe wirklich gerührt, bis zu den Tränen gerührt, ist Stanley Kubricks Paths of Glory, Wege.
Oh. Der ist super.
Unglaublich guter Film. Unglaublich guter Film mit Kirk Douglas, der Vater von Michael Douglas, einer der größten Hollywood-Legenden, der spielt in Frankreich zu Zeiten des Ersten Weltkrieges. Ist gar nicht Kriegsfilm in dem Sinne, dass man viel Combat-Szenen hat. Es gibt welche, aber es geht viel mehr um das Einsetzen von Kirks Charakter für drei Soldaten, die...
Es ist fast mehr ein Gerichtsdrama. Es ist
fast mehr Gerichtsdrama, aber das ist so ergreifend, das ist so ein humanistischer Film. Ja. Und wirklich das Ende hat mich sehr, sehr berührt. Ich finde, das war wirklich ein Meisterwerk, muss man sagen. Und der kann mit allen anderen Kubrick-Filmen, die noch bekannter sind, auf einer Stufe spielen, muss ich nicht verstecken. Für mich wirklich eine 10 von 10. Das ist ein genialer, genialer Film. Auf Platz 3 haben wir Ingmar Bergmanns Persona. Gut, so viele habe ich noch nicht von ihm gesehen. Ich habe dieses Jahr angefangen, aber ich so weit von dem, was ich gehört habe, wohl sein surrealster Film, wo es viel, also der Film hat eigentlich, ohne diesen Film würde es keinen Mulholland Drive geben, ohne diesen Film würde es nicht all die Filme spielen, die mit dieser Doppelseitigkeit des Menschen, also zwei Gesichter, eine selbe Person, Doppelgänger, all das entstammt den Ideen von Persona. Unglaublich. Ich habe über den Film schon gesprochen, aber man kann schlecht sagen, dass es zusammenfassen, aber es gibt Szenen, die betroffen machen, es gibt Szenen, die lustig sind, es gibt Szenen, die sogar von einer unglaublichen Erotik auch nur so triefen. Und alles so intellektuell fantastisch gemacht, tolle Dialoge. Der Bergmann war genialer, war nicht nur genialer Filmemacher, sondern genial auch im Schreiben von Dialogen und Geschichten. Persona genial. Und ich konnte beim Osteuropäischen Filmfestival in Dresden dieses Jahr einen Film gucken, von dem meine Mom immer gesprochen hat, als einen der besten Filme Polens oder der polnischen Filmgeschichte. Und das ist Andrzej Wajdas Das gelobte Land, The Promised Land. Ein Nationalepos von dem Nationalfilmemacher, also Andrzej Wajda, sowieso genial, über die Textilmanufakturen in Łódź während der Zeit der Industrialisierung. Und es geht dort um drei Freunde, die groß Geld machen wollen mit einer Textilmanufaktur. Und es geht um die brutale Gier nach Geld und um die schlimmen Arbeitsverhältnisse der Menschen damals. Es ist ein Epos von genialen Proportionen, wie die das im Jahre 1975 erschaffen haben. Auch mit dem Geld, was zur Verfügung war, ist unglaublich für mich, wirklich ein totales Meisterwerk, und den in restaurierter Fassung in, im Kino zu sehen, war ein Segen. Also wirklich genialer Film. Und an letzter Stelle muss ich erwähnen, Peter Greenaway, ein genialer Filmemacher aus England, der oft vergessen wird, aber vor allem, weil er solche wirklichen Kunstfilme im wahrsten Sinne des Wortes macht, und sein kontroverser oder sein kontroversester Film, einer der kontroversesten Filme der 80er, Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber. Wow. Ich wollte den Film schon immer sehen, seitdem ich gelesen hatte, dass der so, ja, zwischen genial und absolut widerwärtig schwankt. Und hier sind, hier hast du alles. Geniale Schauspielleistung. Du hast jede einzelne Frame in diesem Film könnte man als Bild aufhängen. Also diese Bildkomposition ist nicht von dieser Welt. Dafür ist Greenaway auch bekannt. Helen Mirren spielt hier mit. Und die Musik ist genial, die Farben sind genial. Michael Gambon spielt eine der ekligsten und widerwärtigsten, ja, eigentlich kann man schon Schurken sagen, der Filmgeschichte. Warum er nicht öfter erwähnt wird, verstehe ich nicht. Der raucht Darth Vader und alle möglichen und Hannibal Lecters in der Pfeife hier. So eklig ist der. Ein genialer Film, und ich hab Bock eigentlich, ich hab die Box mir ja schon geholt mit Greenaway-Filmen. Ich hab Bock, alle anderen jetzt sofort zu gucken. Hab ich sowas in meinem Leben noch nie gesehen. Unfassbar. Ich muss aber noch, muss tatsächlich eine Honorable Mention machen.
Mhm. Oh, das wollte ich auch machen, aber ich habe mich nicht getraut.
Alles gut, aber ich finde, der Film ist so wichtig, dass ich es einfach erwähnen muss. Es ist ein rumänischer Film, der die Goldene Palme von Cannes gewonnen hat 2007 und für mich auch einer der wirklich allerbesten Filme des 21. Jahrhunderts. Und der Film heißt 4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage. Erschütternder Film. Erschütternd, mit einer Spannung, die dich fast, du willst fast kotzen. Mit so einer absoluten Angst und Spannung und Angespanntheit. Der Film spielt in Rumänien, noch unter Diktator Ceausescu. Und es geht um ein sehr, sehr schwieriges Thema. Generell das Leben in Rumänien damals war Katastrophe, aber es geht um eine Frau, die für ihre Freundin eine Abtreibung organisieren muss. Natürlich höchst illegal. Und die Strafe, die man dafür kriegen könnte, wenn man erwischt wird, ist ganz schlimm. Und was die Mädels da durchmachen müssen und wie dieser Film ist und diese Spannung, ist mir war wirklich übel. Es ist fast schon ein Horrorfilm, so krass ist diese, so krass erdrückend ist das, aber ich finde, es ist so ein wichtiges Statement und hat mich sehr, sehr berührt, gerade auch, weil in Polen dieses beschissene Gesetz durchgebracht wurde, dass Frauen die Abtreibung so brutal erschwert, und ich mit 3 Cousinen, ja, die alle davon, im Fall der Fälle, die alle davon beeinträchtigt werden, ja, hat mich das sehr umgehauen und emotional ergriffen. Und ich finde, es ist auch wirklich ein extrem wichtiger und toller Film, den man gesehen haben muss. So, Freunde, wir nähern uns dem Ende unserer Sendung. Es ging auch lang genug. Das wird wieder super. Aber wir beide könnten noch, glaube ich, einen ganzen Tag reden über Filme. Hast du ein paar Empfehlungen, die du nennen kannst?
Empfehlungen?
Ja, für die Feiertage, Filmempfehlungen, die man auf den Plattformen findet.
Ja, ich habe extra nochmal geguckt. Ich habe versucht, Sachen rauszusuchen, die nicht so auf dem Radar schon sind. Also es gibt ja viele Filme, die man nicht gesehen hat, aber von denen man auf jeden Fall schon mal gehört hat. Und ich habe Filme, von denen hat man bestimmt auch schon mal gehört, aber die sind nicht unbedingt auf dem Bildschirm. Und das wären bei Prime. Der Film meinte ich eben, als ich gesagt habe, man soll sich nicht so vor Kinder- oder animierten Filmen fürchten, ist My Life as a Zucchini, ein französischer Film, der mit so Knetmasse gemacht ist, der super ergreifend ist und unfassbar schön. der auch sehr humanistisch ist, würde ich behaupten, und der mich als jemanden, der im sozialen Sektor arbeitet und gearbeitet hat, noch mal mehr ein bisschen bekommen hat. Der ist bei Prime, Hearts of Darkness, die Doku über die Entstehung von Apocalypse Now, ist bei Prime, die super interessant ist. Es ist unfassbar, was für ein Meisterwerk entstanden ist, unter welchen Voraussetzungen. Beautiful Boy, ein Film mit Timothée Chalamet und einem großartigen, ernsten Steve Carell, der hier beweist, was für ein toller Schauspieler der sein kann oder ist, auch ohne komödiantische Rollen. Der Geschmack von Rost und Knochen, ein französischer Film über eine Frau, die beim Unfall beide Beine verliert und mit einem Mann anbandelt, aus dessen Perspektive sogar die Geschichte erzählt wird, der irgendwie versucht, klarzukommen. So, der hat Aggressionsprobleme, der hat nicht so richtig Qualifikationen, versucht sich über Wasser zu halten, ist halt, also auf jeden Fall unter der Armutsgrenze. Und dann entwickelt sich da aber eine so menschliche Beziehung, die so unwahrscheinlich ist, aber so schön dargestellt ist. Das ist wieder ein sehr französischer Film, würde ich fast behaupten, was ich hier als absolut positiv meine oder sehe, der mich sehr begeistert hat. Noch ein französischer Film, Rififi, von einem amerikanischen Regisseur. Der erste Heistfilm, der erste richtige Heistfilm, der hat eine Szene, die ist 30 Minuten lang absolute Stille. Und es ist, glaube ich, die längste, spannendste Szene, die ich je gesehen habe. Und man denkt sich, eine halbe Stunde stumm, was soll das sein?
Daran haben sie sich bei Le Cercle Rouge bei Vier im Roten Kreis orientiert. Da ist die Heißszene 27 Minuten lang und auch kein einziges Wort wird gesprochen.
Ja. Und der Film hat's gemacht, wenn ihr Ocean's 11 mögt, wenn ihr sonst irgendwelche Heißfilme mögt, Army of the Dead zum Beispiel, warum auch immer, dann schaut den Godfather Rififi, der auch eine tolle Gesangsszene hat, der ein ganz grausames Frauenbild hat, aber ansonsten ein großartiger Film ist. Ja. Dann bei Netflix. Netflix hat eine Auswahl, von der ich kein allzu großer Fan bin, ehrlich gesagt. Aber er hat Hanekes. Er hat unter anderem Caché, Das weiße Band und Amour. Alles drei Meisterwerke des europäischen Kinos. Alle ganz verschieden. Caché ist ein Thriller. Das weiße Band ist auch ein Thriller, aber alles irgendwie. Und Amour ist wahrscheinlich einer der besten Liebesfilme überhaupt.
So, aber schon, muss man sagen, ne, ist ein böser Downer.
Ja, also. er ist sehr hart und er ist sehr dramatisch, aber das ist am Ende des Tages Liebe in seiner reinsten Form, würde ich behaupten. Ansonsten, für Leute, die gerne sehen, wie sich Leute sehr gut gefilmt und sehr gut choreografiert auf die Fresse hauen, ist The Night Comes For Us mit IQ Uwais unter anderem, der super ist, super viel Spaß macht. Leute, die The Raid mögen und die endlich mal wieder einen guten Fighting-Film wollen, die John Wick mögen, für die ist der auf jeden Fall was. Dann ein taiwanesischer Film. Ah-Sun. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ah-Sun. Ah-Sun.
Den wollte ich mir unbedingt angucken.
Der hatte so einen kleinen Hype, weil ein amerikanischer Filmkritiker den irgendwann mal als unbestreitbares Meisterwerk rausgehoben hat. Ich habe den davor gesehen, und zwar, weil ich asiatische Filme gesucht habe auf meinen Streaming-Seiten und nichts mehr hatte. Dann habe ich den gesehen und war begeistert. Das ist so, ich habe die Band vorher gehört, mäßig. Ja. Aber das schreibe ich mir jetzt mal auf meinen Zettel, dass ich den vorher sogar schon gesehen habe. Und der ist großartig, der ist auch sehr spannend, der ist teilweise sehr komisch, der ist sehr lang. Ein Familiendrama, Thriller, Komödie, alles in allem. Das ist so dieser asiatische Genre-Mix, den man ansonsten zum Beispiel von Filmen wie Parasite oder anderen Filmen von dem Parasite-Regisseur Bong Joon-ho kennt. Super Film, der super interessant ist, der für Netflix gekauft wurde, glaube ich, viele Preise gewonnen hat und dann vom Algorithmus vollkommen begraben wurde, der niemandem vorgeschlagen wurde, der warum auch immer, ich kann es nicht verstehen, der super ist. Und Nobody Knows I'm Here, ein Film, der auch vom Algorithmus begraben wurde, ein chilenischer Film über einen in Zurückgezogenheit lebenden Sänger, der harter körperlicher Arbeit nachgeht, ein ehemaliger Kinderstar, der übers Ohr gehauen wurde, Thema Boney M. Und der dann ein sehr versöhnliches Ende findet. Das heißt, es ist ein sehr schöner Film, kein Meisterwerk, aber ein sehr angenehmer Watch aus Südamerika, den man gerne mal sehen kann, wenn man was anderes sehen möchte. Auch eine schöne Gesangsszene, wovon ich ja Fan bin. Ja. Das wären meine Streaming-Empfehlungen. Und natürlich immer die Mediatheken checken.
Ja. Natürlich, natürlich. Ich habe bei Netflix nicht so viel. Ich habe letztens gepostet, dass man endlich, wie gesagt, Shining haben sie hinzugefügt. Man kann auch endlich wieder Superbad gucken, vielleicht meine Lieblingskomödie überhaupt. Und L.A. Confidential, ein wirklich toller Film aus den 90ern. Natürlich ein bisschen konventionelleres Kino, aber klasse Neo-Noir-Film. Ja. Ja, tolle Schauspielleistung, macht auch wirklich viel Spaß.
Weihnachtsfilm, L.A. Confidential ist ein Weihnachtsfilm.
Den kann man wirklich zu Weihnachten gucken, wenn ihr auch so gerade so Gangsterfilme mögt und den noch nicht gesehen habt.
Der spielt an Weihnachten.
Ich weiß, den gibt's auf Prime, aber in katastrophaler Qualität. Deswegen guckt den unbedingt bitte auf Netflix und dann auch auf Englisch mit Untertiteln. Ebenfalls, den ich mir auf die Watchlist gesetzt habe, aber auch empfehlen möchte, weil der super Kritiken bekommt, ist der neue Film von Paolo Sorrentino, dem italienischen Regisseur, der schon 2013 den Oscar bekommen hat für La Grande Bellezza. Jemand, der sich so viel gerne Milieustudien macht, so ein bisschen diese überschwängliche Lebensfreude von Italienern zeigt. Und der Film heißt The Hand of God. Ganz, ganz neu ist der. Ist, glaube ich, ein autobiografisch angehauchter Film über einen Jungen, der im Neapel der 80er Jahre besessen von Maradona ist und später seine Liebe zum Filmemachen entdeckt. Hat sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Will ich unbedingt gucken. Auf Netflix.
Paolo Sorrentino hat eine der besten Serien aller Zeiten gemacht, und zwar The Young Pope. Für alle Serienfans hier, die ist bei Sky und die sollte man sich anschauen. Die geht immer unter bei allen Seriendiskussionen und ja, The Prison Break, keine Ahnung. Bitte schaut The Young Pope, eine der interessantesten, besten Serien, die ich je gesehen habe. Direkt zusammen mit Sopranos und Breaking Bad oder so.
Ja, ich habe The Young Pope noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass sie besser ist als Prison Break. So, was ich auch empfehlen kann, ist Tokyo Godfathers, ein Anime-Film von der Legende, die leider viel zu früh von uns gegangen ist, Satoshi Kon, der auch Filme gemacht hat wie Perfect Blue, einer von meinen Lieblingsfilmen, oder auch Paprika, der als Vorlage diente für Inception. Toller Film, auch zu Weihnachten, geht eben um drei Obdachlose, die ein verlassenes Baby zu Weihnachten finden und sich dann so auf die Suche nach den Eltern begeben. Sehr, sehr schön gemacht. Und weil du es vorhin erwähnt hattest, habe ich ganz vergessen, Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber ist auf Prime seit kurzem. Leider nur auf Deutsch, aber auch ungeschnitten, muss ich sagen. Das freut mich sehr. Also einer meiner Top-Filme ist bei Prime. Dann für alle Leute, die koreanisches Kino mögen und schon Oldboy gesehen haben. Oldboy ist Teil einer Trilogie, der Vengeance-Trilogie, der Rache-Trilogie. Und da gibt es die beiden Teile. Also Oldboy ist der Film in der Mitte. Es gibt den Film davor namens Sympathy for Mr. Vengeance. Und es gibt auch den Film danach, Lady Vengeance. Fantastische koreanische Thriller. Genauso den ich erst noch sehen möchte, aber ich habe sehr, sehr viel Gutes gehört. Memoir of a Murderer. Nicht zu verwechseln mit Memories of Murder. Aber auch ein sehr guter Serienmörder-Film. Eyes Wide Shut ist auf Prime. von Kubrick.
Weihnachtsfilm.
The Chaser ist auch auf Prime. Bitte schaut euch den an. Ein genialer koreanischer Thriller. So bedingungslos hart, einfach lässt nicht locker. Und vom selben Regisseur, der The Hater gemacht hat, aus Polen, Corpus Christi. Der war auch tatsächlich in deutschen Kinos. Fantastischer Film. Fantastischer Film über einen jungen Sträfling, der sich irgendwie auf der Flucht befindet, in einer Kirche landet und sich als Priester ausgibt. Genialer Film. Wirklich toll gemacht. Und für alle, die noch Lust auf eine Komödie haben, schaut euch Palm Springs an auf Prime. Ja. Die moderne Version von Täglich grüßt das Murmeltier. Sehr lustig, mit viel Herz gemacht. Andy Samberg und Kristen Milioti, die ihr als, oh Gott, das ist jetzt ein Spoiler. Ich sag's mal so, die ihr aus How I Met Your Mother kennt. So. Ach so, und für alle Fans von Twin Peaks und ähnlichem, Lars von Triers Geister, eine Serie, die er in den 90ern gemacht hat, über ein verfluchtes Krankenhaus in Kopenhagen. Die gibt's auf Prime.
Stimmt, Nymphomaniac ist auch bei Netflix, Lars von Trier.
Also, wenn ihr wirklich etwas für die Feiertage haben wollt, für die gesamte Familie, dann auf jeden Fall Lars von Trier gucken. So.
Ja.
Und falls ihr immer noch nicht weiter wisst, dann meldet euch entweder bei Jakob oder bei mir. Wir können euch immer helfen mit Filmempfehlungen,
die
man auf den Plattformen oder auch auf anderen Seiten findet. So, ich will dir nur sagen, danke, dass du dabei warst. War mir eine große Freude. Ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ich denke, die Leute werden das wahrscheinlich erst so an einem der Weihnachtsfeiertage hören oder kurz danach. Aber ich hoffe, ihr hattet auch ein schönes Weihnachtsfest. Und an alle, die nicht feiern, hattet ihr ein paar schöne freie Tage. Genießt die Zeit und vor allem bleibt mir gesund.
Ja, du auch. Vielen Dank.
Goodbye.